Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten, hier ist sie wieder, eure Boardgame Theory. Heute wie immer nicht alleine, sondern mit dabei ist der gute Dennis. Hi Dennis.
Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, um eine Sache zu sagen, die hier viel zu lange nicht gesagt wurde.
Das ist richtig, vielen Dank dafür. Ein Zitat. Quellen müssen genannt werden, ne? Sonst ist es nachher hier billiger Abklatsch. Heute nur wir beide, krankheitsbedingt sind andere Mitglieder des Podcasts für die Folge heute leider ausgefallen. An der Stelle gute Besserung.
Ja. Erholt euch heute, gut.
Ja, genau. Sehr, sehr gut, bitte. Und heute ist mal wieder Zeit für ein Spiel aus der BGG Top 100 und das ist sogar doppelt vertreten. Da kommen wir gleich zu. Aber vorher einmal Feedback, weil letzte Woche war ja Interview mit dem guten Stefan Godot. Das hat mir viel Spaß gemacht und es ist auch sonst soweit ganz gut angekommen, wie ich gehört habe.
Ich fand es total gut. Ich muss sagen, ich finde sowieso, also Patrick und du, ihr habt das sehr, sehr schön gemacht und Stefan war auch ein sehr, sehr angenehmer Gesprächsgast zum Zuhören, weil er also sehr offen und ehrlich, so habe ich es zumindest wahrgenommen, gesprochen hat. Und deswegen habe ich die Folge sehr, sehr gerne gehört.
Ja, das offen und ehrlich, das habe ich auch so empfunden. Das ist, fand ich sehr, sehr cool. Ansonsten hat der Boardgame Pizzi sich gemeldet und meinte, dass mit den hinten dran geschnittenen Outros gefiel ihm ganz gut.
Das hat mich auch sehr gefreut.
Behalte ich das bei. Und ansonsten hat sich der Marty Gray da auf dem Discord noch gemeldet und hat sich über deine spontanen Einwürfe, Dennis, gefreut.
Das war eine Gezockt-Folge.
Und das war ja die Gezockt-Folge, da ging es ja noch ein bisschen auch um, was noch so kommt. Und Frostpunk ist anscheinend gerade in der Auslieferung.
Yes.
Hast du es auch bestellt eigentlich?
Ich habe auch Gameplay All-In, bin ich dabei. Bin auch sehr froh, weil jetzt gerade kommen bei uns, also es knubbelt sich gerade, ist es Edge of Darkness angekommen, das Gameplay All-In. Und die Münzen haben wir auch dabei. Jetzt Frostpunk und Frosthaven. Und ich bin sehr froh, da wirklich sehr froh, dass ich die bei Kickstarter mitgemacht habe, die drei. Weil ich glaube, jetzt im Retail wären die für mich nicht bezahlbar. Oder dann wären schon bezahlbar, aber würde sie nicht bezahlen wollen wahrscheinlich. Also da bin ich sehr froh, dass ich da bei Kickstarter dabei gewesen bin. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge, wo wir so pro, contra, Kickstarter auch mal so ein bisschen ab. Könnt ihr ja mal Bescheid sagen, ob ihr da Lust zu hättet, dass wir uns da mal so ein bisschen intensiver mit beschäftigen. Da haben wir schon mal intern gesagt, das würden wir uns sehr genau angucken und ein bisschen Zeit und Vorbereitungszeit brauchen, um da wirklich tiefer drin einzusteigen. Aber wenn ihr da Lust zu habt, sagt bitte Bescheid, weil wenn ihr da keine Lust zu habt, sagt auch Bescheid, weil dann müssten wir uns die Arbeit nicht machen. Da waren wir schon mal in der Konzeption, haben wir gesehen, dass wir da Zeit für brauchen und wir würden das nicht machen wollen, wenn ihr da keine Lust zu habt.
Wenn das keiner hören möchte, unser genau. Gelaber über Kickstarter. Da bin ich mal gespannt, Edge of Darkness hat es ja schon angekündigt im Vorgespräch. Hat dir gut gefallen, der erste Eindruck?
Ja, hat mir richtig gut gefallen. Ich denke, ich werde bei der Gezockt-Folge im Januar dann dabei sein und werde da ein bisschen drüber sprechen. Und
das erwarte ich doch.
Dass der Olli da auch was zu sagen will. Und hört da einfach rein. Aber mir gefällt es sehr gut. Also ich sag mal so 8 bis 8,5 von 10 bei BGG. Ersteindruck jetzt nach einer Partie. Und ich werde es aber noch ein paar Mal auf den Tisch bringen bis zum Februar, bis wir die Folge im Januar vom Januar aufnehmen. Und dann kann ich hoffentlich auch sagen, ob es 8 oder 7,5 ist oder eher 8, 8,5. Aber so in dem Segment wird sich's einpendeln.
Cool, bin ich gespannt. Gut, dann kommen wir zur Intro-Frage. Und weil wir heute ein Weltraumspiel machen, haben wir uns überlegt, auf einem anderen Planeten, wenn wir umziehen würden, welches Tier darf denn bitte nicht mit, Dennis?
Ja, ich nenne sie die Türsteher des Tierreichs, weil sie sind immer im Weg, sie stören nur, sind aggressiv und bringen nichts Gutes. Und es tut mir sehr leid, dass ich die Türsteher damit so gedisst habe. Das war auch jetzt bitte ironisch gemeint, nicht ernst gemeint, sondern war eine Überspitzung. Ich würde keine Mücken mitnehmen wollen. Mücken sind ganz, ganz grausig, finde ich. Die nerven nur. Es gäbe auch andere Tiere in der Nahrungskette, die ihren Platz einnehmen könnten. Zur Not übertragen sie noch Krankheiten, was total fies ist in anderen Regionen der Welt, bei uns ja nicht so.
Noch nicht.
Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Das wird ja auch uns irgendwann betreffen. Also uns beide vielleicht gar nicht mehr so, aber die nachfolgende Generation auf jeden Fall. Deswegen könnte ich gut und gerne auf Mücken verzichten, auf einer weiteren Welt.
Ja, da du die Mücken schon genommen hast, nämlich die Fliegen übertragen wenigstens, also die pieksen nicht, also die sind nicht weniger nervig. Ich weiß, da ernähren sich Tiere von und das finde ich auch gut, dass sie sich davon ernähren, aber die ernähren sich oft nicht genug davon, sondern bleiben immer noch genügend Fliegen, die hier irgendwo rumgeistern. Gut, so viel zu dem, was nicht mit darf, aber was ganz, mit darf.
Ja. Ganz kurz, wir waren bei einem Freund und da flog jetzt im Winter so eine große Fliege durchs Wohnzimmer, also wirklich Patrouille, ganz langsam, so ein Monsterviech. Und wir hatten wirklich das Gefühl, die ist da rangeflogen und hat gesagt so, ich bin hier der Chef, ich passe hier auf, was hier passiert. Und wehe, hier macht einer Unsinn. Also das war echt ein Monstervieh. Und Geräusche wie so ein landender Apache-Hubschrauber.
Sehr gut. Ja, ist ein bisschen bekloppt, so mitten im Winter, so eine fette Fliege. Naja. Thema heute. Was machen wir denn? Weltraum. Ein Spiel aus der BGG Top 100. Es ist zweimal vertreten. Das trifft auf mehrere Weltraumspiele zu, tatsächlich. Aber es geht heute um Eclipse. Eclipse gibt es einmal mit Second Dawn of the Galaxy. Das ist quasi die Neuauflage von 2020. Das Original eben von 2011. Das war dann ja eine ganze Zeit lang out of print. Ist beides bei Lotte Pelit erschienen, ein finnischer Verlag. Und Second Dawn of the Galaxy jetzt bei Pegasus im Vertrieb. Wie gesagt, 2020 bzw. 2011 erschienen. Autor ist in beiden Fällen Tohoku Takaki. Taco Kallio, meine Güte, Entschuldigung dafür. Grafik ist von Noah Adelmann, Jere Kasanan, Yuka Rajenimi und Sampo Sikyo. Bei 2011 war noch Ossi Hikala dabei. Ich hoffe, ich habe die einigermaßen korrekt ausgesprochen. Spielen ist in beiden Fällen 2-6. Die Spielzeit ist mit der Neuauflage länger geworden, laut BGG. Bisschen irritierend. 60 bis 200 Minuten ist hier angegeben. Und das Rating für die Neuauflage bei 8,6 und 7,9 für die Originalversion von 2011. Beides ab 14 Jahren und eine Komplexität von, da ist das alte Komplexe mit 3,7 und das neue bei 3,61. Und die Variante von 2020 befindet sich auf Platz 23 und die von 2011 auf Platz 70. Da vielleicht so vorweg, das ist total absurd meiner Meinung nach, dass die da beide gelistet sind. Also aus archivarischen Gründen ist das korrekt. Das möchte ich ja auch irgendwo sehen. Aber in diesem Listing auch diese Komplexitätsangabe, weil wir haben das ja im Vorfeld recherchiert. Ich habe die Originalversion nie gespielt. Du auch nicht, Dennis. Aber laut dem, was man sonst so gehört hat und gelesen hat und auch was bei BGG so steht, ist die 2020er im Grunde einfach ein Reprint, neuere Grafik, irgendwie ein bisschen also ob wirklich nur die Illustration, die Ikonografie ist nämlich geblieben, so wie es da stand. Es sind so ein paar Mini-Erweiterungen, die es damals gab, sind einfach jetzt mit dabei. Das hat jetzt so ein super schickes Insert bekommen die Neuauflage. Regeln wurden so ein bisschen gestreamlined, so ein bisschen glatt gebügelt. Da kommen wir ja gleich zu. Es gibt ja so Erkundungssachen, da kann man so Sachen finden. Einige, die sehr unbalanced waren, sind so rausgeflogen. Aber im Endeffekt sind es die gleichen Spiele, eben eine Neuauflage.
Ja. Ganz daher, gleich da.
Ja.
Wenn jemand zuhört, der Kontakt zu BGG hat, bitte sag doch mal, dass da irgendjemand sich hinsetzt und mal diese Liste kuratiert. Sagt man kuratiert? Ja.
Kuratiert. Ja.
Genau. Und das so ein bisschen mal ordentlich macht, weil im Endeffekt, wir haben mehrere Spiele, die in zwei Versionen dabei sind, wo ich sage, dass das sehr häufig einfach nur ein Reprint ist, der so ein bisschen aufgehübscht wurde. Und da muss nur eins von da sein. Wie gesagt, aus archivarischen Gründen soll auf jeden Fall die alte ja dabei sein, aber wenn man eine Top 100 hat, dann wäre es doch schön, wenn da Reprints nicht mit dabei sind, sondern insgesamt einfach die 100 besten Spiele.
Ja, genau. Also da müsste es quasi so ein Feature geben wie, okay, das ist einfach eine Neuauflage von dem Spiel.
Ja.
Ändern wir heute aber auf jeden Fall nicht. Nee. Haben wir sonst noch irgendwelche lustigen Fakten zu nennen? Ich finde ja, das Originalcover erinnert mich immer an Großadmiral Thrawn, dieser blaue Mensch. Ist vielleicht nur angedacht, aber naja. Dann machen wir wie immer einen kurzen Regel-Rundown, oder?
Ja, zum Cover ganz kurz, wenn wir dabei sind. Also ich finde das Neue deutlich schöner und eleganter, ja, weil es reduzierter ist und aber deutlich stimmungsvoller. Das Alte ist schon sehr, also könnte auch eine 90er-Jahre Science-Fiction-Serie sein.
Irgendwie schon. Nee, ich finde das Neue auch schöner. Aber das war ja auch das Ziel. Gut, dann eine kurze Regelübersicht. Ist tatsächlich nicht viel, ehrlich gesagt. So viele kurze Anekdote, das hat mir, glaube ich, schon mal erzählt. Irgendwann haben Dennis, Olli und ich das ja, nachdem wir schon viel zu lange irgendwas anderes gespielt haben und eigentlich hätten ins Bett gehen sollen, gesagt, wir spielen das jetzt noch schnell. Inklusive Regelerklärung geht. Also, was machen wir? Wir spielen eine von einer großen Auswahl an Fraktionen. Das es gibt zum einen die Terranische Fraktion, die gibt es 6-mal. Auf der Rückseite von jedem Tableau gibt es eine außerirdische Spezies. Die sind alle ein bisschen anders. Die Terraner haben alle dieselben Fähigkeiten und die Außerirdischen haben alle so eine leicht unterschiedliche. Also es ist nicht weltbewegend, würde ich sagen. So ein kleiner anderer Kniff, der das Spiel auch so ein bisschen, wo man sich dann orientieren kann. Wir haben alle so ein Startsystem in Form von einem Hexfeld, was so ausliegt. In der Mitte des Tisches liegt das galaktische Zentrum. Da liegt auch steht auch so eine Miniatur, die ist dann später nochmal relevant. Und sonst ist da noch gar nicht viel los. Wir haben also einfach nur unser Startsystem. Da haben wir so ein paar Cubes auf Planeten. Die räumen wir von unserem Spielerboard runter. Es gibt die einmal für Produktion, für Geld und für Forschung. Und je mehr wir davon auf die Galaxie verteilen und von dem Board runterräumen, desto höher ist unsere Produktion. Dieser Startsystem hat halt so bestimmte Anpassungen dafür. Zusätzlich liegt in der Mitte eines Systems, was wir kontrollieren, eine Scheibe, so eine kleine, ist keine Holzscheibe, ist eine Plastikscheibe, ist ja egal, auf jeden Fall eine Scheibe, die bestimmt, dass das System unter unserer Kontrolle, unter unserem Einfluss steht. Ja, und wenn wir jetzt dran sind, haben wir eine Reihe von Aktionen. Jede dieser Aktionen müssen mit diesen Scheiben markiert werden. Da haben wir so eine kleine Leiste, die unseren Aktionsrahmen vorgibt. Die räumen wir von dem Vorrat auf die einzelnen Aktionen drauf. Der Kniff dabei ist auch so einer der ersten Kniffe des Spiels. Man kann so viele Aktionen machen, wie man möchte. Man muss sie am Ende nur bezahlen können. Man hat nämlich einen Upkeep für die, also wenn man einer dieser Scheiben wegräumt, werden Kosten freigelegt und die muss man am Ende der Runde bezahlen. Wenn man das nicht kann, ist es sehr unangenehm. Muss man jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Was dann passiert, da passieren schlimme Sachen. Das möchte man in jedem Fall vermeiden. Also nur im äußersten Notfall kann man sich das erlauben. Vor allen Dingen nicht in der ersten Runde.
Ich habe noch nie gesehen, dass das gewinnbringend war, das zu tun.
Nee, das ist meist, hat man sich verschätzt. Ja. Genau, das ist so einer der zentralen Mechanismen, wie diese Aktionen gesteuert werden und warum das dann auch im Laufe des Spiels mehr wird, weil man dann eben mehr Einkommen generiert und sich eben mehr Aktionen leisten kann. Wie gesagt, diese Scheiben werden auch dafür genutzt, um neue Systeme mit Einfluss zu versehen. Das heißt also auch, je mehr Systeme ich kontrolliere, desto teurer wird alles und schränkt mein Aktionsradius ein. Das so werden wir gleich bestimmt nochmal drauf kommen. Ich kann jetzt so Sachen machen, wie ich kann mich bewegen, ich kann Schiffe bauen, ich kann erforschen, ich kann vor allen Dingen jetzt an der Anfangsphase explorieren, also ein angrenzendes System aufdecken. Je nachdem, in welchem Ring der Galaxie ich mich befinde, 1, 2 oder 3, decke ich von einem Stapel auf, lege das an. Manchmal gibt es dann da irgendwelche fremden Schiffe, so die Alten oder sowas heißen das?
Ist
das
ja, so? Die Alten, glaube ich, ne?
Die
ja. Alten.
Und gegen die müsste ich dann kämpfen. Das sind so eine neutrale Fraktion, die bewegen sich auch nicht. Ich muss einfach gegen die kämpfen, um den Bonus in diesem System zu bekommen und um eben die Planeten da zu kontrollieren. Und dann gibt es halt immer so ein Plättchen, was in der Mitte liegt. Das sammle ich ein und da kriege ich halt irgendwas. Eine Technologie kriege ich da. Ich kriege irgendwie so einen Sofortbonus, Siegpunkte, irgend sowas. Kann ich mir ein bisschen aussuchen. Ich habe so eine Startflotte, die fliegt rum. Mit denen kann ich dann kämpfen. Am Anfang ist das alles noch sehr, sehr schwach. Der nächste Kniff ist, ich kann diese Schiffe quasi selber bestücken, wie ich möchte. Also ich kann dann durch Forschung bestimmte Schiffserweiterungen freischalten und die dann da einbauen. Das ist dann immer für alle Schiffe dieser Klasse. Also ich habe ganz kleine Schiffe, sei so ein mittleres, ein sehr großes Schiff und noch eine Raumstation. Die kann ich jeweils ausstatten mit Waffen, Antrieben, Schilden, Zielcomputern, die die Würfelwürfe verbessern und all sowas. Ja, und das machen wir einfach die ganze Zeit. Versuchen da uns auszubreiten, möglichst viel von den Ressourcen zu generieren, weil wir generieren Siegpunkte, indem wir zum einen kämpfen. Immer wenn wir kämpfen, ziehen wir so eine Menge von Token aus dem Beutel. Wie heißt das? Ruhmpunkte oder sowas sind das?
Ne? Ja, genau, Ruhmpunkte. Ne?
Da ist von 1 bis 4 Siegpunkten ist das dabei. Die kann ich auf so einer Leiste sammeln. Das ist auch gedeckelt, wie viel ich davon einsammeln kann. Das generiert Siegpunkte. Das Forschen schaltet Siegpunkte frei. Ich kann halt durch Erkunden Siegpunkte generieren. Die Kontrolle von Systemen beim Spielende ist Siegpunkte wert. Die Kontrolle des galaktischen Zentrums ist mehr Siegpunkte wert. Ja, und das ist im Grunde auch schon im Großen und Ganzen. Und das spielen wir über 8 Runden, ne? Habe ich das korrekt in Erinnerung?
Ja, 8 Runden.
Und dann gibt es eine Endabrechnung. Und die oder der mit den meisten Siegpunkten hat gewonnen. Es gibt dann noch so einen Kniff. Wer als Erster passt, ist auch als Erster wieder dran und kriegt einmal 2 Geld extra fürs Passen.
Richtig.
Hab ich irgendwas Wesentliches vergessen?
Nichts, wo wir jetzt nicht drauf reingehen würden, wenn wir uns näher mit dem Spiel beschäftigen, weil ich glaube, sonst wiederholen wir uns gleich, deswegen lass uns
direkt mal reinspringen. Also vielleicht so als Vorwegnahme, das Kampfsystem ist mit Würfeln. So habe ich ja eben schon angedeutet, Würfelwürfe werden verbessert. Da wird also gewürfelt, ganz klassisch. Da gibt es viele, viele bunte Würfel gibt es dabei.
Ja, sehr viele bunte Würfel. Mit sehr vielen lustigen Zeichen da drauf.
Genau. Gut, Dennis, dann, was gefällt uns denn an dem Spiel?
Ja, fangen wir doch mal damit an. Du bist da so ein bisschen gerade drüber gegangen, aber ich finde, das ist eigentlich, finde ich, das Schönste an dem Spiel, dass ich meine Schiffe so ausbauen kann, wie ich das möchte, beziehungsweise wie wir auch die Technologien entdecken, weil wir entdecken ja nicht Technologien, immer die gleichen Technologien in jedem Spiel. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, vor allen Dingen, wenn mehr Spielende dabei sind, dass gewisse Technologien auf jeden Fall kommen werden, weil wir die aus so einem Plättchenbeutel ziehen. Ja. Immer Anzahl abhängig von Mitspielenden ziehen wir Plättchen und die werden dann in so eine Auslage gelegt und davon gibt es natürlich nicht unendlich viele. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir zum Ende des Spiels von den Technologien, die wir erwarten, auch so 80%, würde ich jetzt mal sagen, ungefähr, ja, wahrscheinlich gesehen haben. Die Sache ist halt nur die kommen halt nicht sofort in der ersten Runde, wenn man sie vielleicht gebrauchen könnte oder in der zweiten oder dritten, sondern
oder sich sie leisten kann.
Oder sie sich leisten kann. Dann kommen eventuell später. Und aber trotzdem war es bis jetzt in jeder Partie, die wir gemacht haben, so, dass ich das unglaublich spannend fand, dass ich meine Flotte ja so ausbauen konnte, wie ich gerade lustig bin, so ein bisschen. Mhm. Also das, auf welches Schiff konzentriere ich mich jetzt mehr? Wo baue ich eine Technologie ein? Wofür habe ich Energie? Kann ich mir das leisten, von der Energie her so ein Schiff weiter auszubauen?
Welches
Schiff
nutzt mir? Muss man vielleicht dazu sagen, also ich kann jetzt da Kanonen einbauen, wie ich möchte, aber ich muss halt auch Energieversorgung in das Schiff bauen, um diese Kanonen zum Beispiel oder Antrieb mit Energie zu versorgen. Also das ist jetzt das mit Energie gemeint.
Genau. Das heißt, ich hab schon so einen begrenzenden Faktor. Und ich kann aber natürlich auch hergehen und sagen, oh, eigentlich habe ich das Schiff so geplant, jetzt auf einmal habe ich aber die Chance, dieses Schiff vielleicht noch mal zu verbessern, dann kann ich das auch tun und Technologien wieder rausnehmen, neue reinpacken, wobei die rausgenommen halt einfach verfällt. Da kriege ich halt nichts für wieder. Und das versucht man eigentlich auch so ein bisschen zu vermeiden, dass man so ein bisschen vorplant, okay, welches Schiff möchte ich jetzt wie aufbauen? Möchte ich vielleicht ein bisschen mehr auf ein Schiff auf Verteidigung ausbauen, um halt Systeme zu halten? Oder will ich volle Attacke gehen, um mehr Angriff zu haben, dafür aber weniger Schutzschild, weil das sind auch begrenzte Slots, die so ein Schiff zur Verfügung hat. Je nachdem, wie groß es ist, mehr oder weniger. Und das finde ich spannend, dass trotzdem ich diese Variationen da reinbauen kann und nicht so eine Schiene habe, auf der ich das mache.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein ganz so ein Minigame in dem Spiel, was total gut eingebettet ist und gar nicht, man könnte ja auch meinen, dass das nimmt total viel Raum ein und die Leute sind nur noch da und puzzeln sich ihre Schiffe zusammen und dauernd überlege ich, was da alles so rein kann. Das kann man auch total aus dem Bauch raus machen und einfach sagen, ich will einfach jetzt sehr schnelle Schiffe haben, die nicht viel aushalten, aber dafür super schnell und sehr weit fliegen können. Also schnell bedeutet in dem Fall sehr weit fliegen können. Oder eine hohe Initiative haben und früher dran sind beim Kämpfen.
Ja, und vielleicht schon Treffer machen, bevor alle anderen, also so zwei Treffer, weil es Raketen auch gibt, vor allen anderen schon vielleicht zuschlagen können und dann gar nicht erst ihren Schild brauchen, in der Regel.
Genau, weil das ist, also bei dem Kampfsystem muss ich auf jeden Fall auch noch was sagen, was mir nicht gefällt, aber es ist auf jeden Fall anders als bei anderen Spielen, dass nicht die Treffer werden nicht gleichzeitig zugewiesen, sondern wenn du eine höhere Initiative hast, dann feuerst du zuerst, weist Treffer zu und wenn das Schiff beim Gegner kaputt ist, dann ist es kaputt, dann schießt es auch nicht mehr zurück. Und dadurch lässt sich das schon ein bisschen anders taktieren, das Ganze.
Ja, also ich finde das beim Kampfsystem sehr schön, dass das so ist, weil es wohltuend ist gegenüber anderen auch mal. Also nicht, dass ich das per se bevorzuge, aber ich finde es gut, dass Eclipse das so macht. Und nicht wie andere, wo es dann halt immer noch Schlag und Gegenschlag gibt und dann können sich Einheiten auch gegeneinander auflösen, sondern dass es hier tatsächlich möglich ist, dass ich, wenn ich gut war und schneller dran war und darauf halt auf Risiko gegangen bin, dass ich vielleicht schon Schiffe wegrasieren kann, bevor mein Gegner das kann und zurückfeuern kann. Ja. Das finde ich schon eine schöne Sache, ja.
Ja, und dadurch hat man auf jeden Fall immer sehr unterschiedliche Flottenzusammenstellungen und jedes Mal im Grunde so ein bisschen eine Varianz da drin, wie sich diese Schiffe gegeneinander verhalten und auch, was ich mit denen tun kann. Also wenn die Technologie nicht so richtig rauskommt, um sehr kampfstarke Schiffe zu machen, sondern einfach Schiffe, die sehr weit fliegen, dann muss ich mich ja eben anders verhalten. Und das ist eine sehr organische, natürliche Varianz, die in dieses Spiel da reingebracht wird.
Dadurch, dass ich auch maximal 8 Slots, glaube ich, in dem größten Schiff habe, die ich einbauen kann. Ja, ich glaube, 8 Slots. Das ist jetzt nicht so, als wie du schon gesagt hast, als würde ich da jetzt stundenlang rechnen, wenn ich das mit dem mache, dann habe ich so und so viel Prozent mehr Wahrscheinlichkeit. Das gibt das Spiel einfach nicht her, sondern das Spiel ist für diese Komplexität eigentlich ein sehr bauchorientiertes Spiel, weil, also ich finde, die Komplexität wird dem Spiel nicht gerecht. Also ich würde es deutlich drunter ansetzen von der Art und Weise, wie es spielen kann. Also ja, es hat diese Komplexität, weil es halt viel ist, was passieren kann und ich kann viele Dinge ausführen und so weiter, aber es ist nicht in dem Sinne von, ich muss die ersten 8 Runden vorgeplant haben, um am Ende, und wenn ich im ersten Runde einen Fehler gemacht habe, dann lässt das Spiel mir das nie wieder zu, dass ich das aufholen kann. Da gibt's ja andere Spiele, die so sind. Wenn du in der ersten Runde hinten an bist und so weit hinten an bist, dass du es nicht mehr aufholen kannst, dann gibt's da keine Chance mehr. Das Spiel gibt dir aber immer wieder die Möglichkeit, noch ranzukommen und auch mal durch eine glückliche Runde vielleicht, oder durch das bewusste in Kauf nehmen von der schlechten Runde davor, dadurch aber früher dran zu sein in der nächsten Runde, dass ich wieder aufholen kann und das wieder ein bisschen angleichen kann. Also das Spiel ist, wenn man jetzt Neulinge nimmt und sagt, ich möchte ein Spiel in dem Gewicht 3,5 aufwärts Menschen mal zur Verfügung stellen, weil ich es einfach mal ausprobieren will und die Person da Lust zu hat. Nicht, dass man das mit neuen Spielenden machen sollte, aber wenn das der Fall ist, dann wäre Eclipse eins der ersten Spiele, was ich rausholen würde.
Ja, definitiv. Weil das Regelheft ist natürlich umfangreich. Und das war ja in der Retrospektive auch das, was Olli so ein bisschen abgeschreckt hat. Deswegen hat er es lange nicht auf den Tisch gebracht, weil er das Gefühl hatte, es ist doch sehr komplex. In dem Regelheft ist ganz viel beschrieben.
Das ist wunderschön.
Gutes Regelheft. Es ist sehr viele Beispiele. Es sind vor allen Dingen alle Technologien beschrieben, alle Artefakte, die man finden kann, alle seltenen Technologien, all der ganze Krempel, auch das Bauen von Schiffen und Ausrüsten von Schiffen ist alles sehr, sehr sehr gut strukturiert und sehr kleinteilig auch beschrieben. Also kleinteilig ist vielleicht dann ein bisschen negativ, aber es ist
detailliert.
Genau, sehr detailliert, aber es ist zum Selbststudium ist es auf jeden Fall viel, aber wenn man es erklärt bekommt, dann geht es deutlich schneller. Ich meine, wir waren da eine Viertelstunde, 20 Minuten, ne, mit Aufbauen und dabei erklären, konnten wir loslegen.
Ja.
Und also das für ein Spiel dieser Komplexitätsklasse ist schon ziemlich gut, finde ich.
Ja, also ich würde sagen, dass man ungefähr die Hälfte von Brass erklären muss. Und Brass war ja schon sehr gut, was das angeht. Aber es ist Ja, nicht, vielleicht nicht die Hälfte, aber es ist noch mal weniger als Brass. Es ist noch mal weniger zu erklären als Brass. Wenn Menschen schon mal Spiele gespielt haben, dann kann man sagen, guck hier, so ist das, zack, 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 und dann geht das wirklich der erste Zug und man hat verstanden, wie das Spiel laufen wird.
Ja, im Grunde schon, doch, würde ich auch sagen. Was man natürlich trotzdem so ein bisschen beachten muss, dadurch, dass es komplett 4X ist, nämlich auch dieses Exploration mit dabei hat und du diese Hexfelder aufdeckst, kannst du halt auch einfach Pech haben am Anfang. Da darf man sich nicht hinreißen lassen, so wie ich mitunter, zu sagen, ich decke jetzt noch eins auf. Das kann nach hinten losgehen, weil dann hat man nämlich sich zu weit ausgestreckt und dann zu wenig gewonnen. Also da muss man ein bisschen, ja, aber das kann auf jeden Fall passieren.
Und wenn das bei Terraforming Mars, nicht jede Karte ist schön, wenn man sie auf der Hand hat.
Ja. Oder da weißt du, hast du die Karte wenigstens vorher gesehen, bevor du sie gekauft hast.
Ja, aber auch da ist ja das die Schwierigkeit, was du ja gerade gesagt hast, dieses, okay, ich will jetzt noch mehr entdecken, weil ich habe das Coole für mich noch gar nicht gefunden. Und das muss ja irgendwo in meiner Nähe sein. Und umso mehr ich aufdecke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch mal so ein System finde, wo ich halt vielleicht keine neutralen Gegner habe oder wo ich gerade mal einen neutralen Gegner habe, je nachdem, was man gerade sucht. Aber dann zu sagen, nee, ich muss dann auch mit dem leben, und das meinte ich mit dem Terraforming Mars auch, ich muss mit dem leben, was ich jetzt gerade habe, und darf nicht dieses, okay, ich will aber alles haben, ich will alles machen, ich will alles sehen. Nee, da muss man sich einmal ein bisschen einbremsen, genau.
Was ist ansonsten noch schön? Also das mit dem Schiffbauen ist das eine, aber ich finde auch diesen Aktionsmechanismus sehr gelungen, dass diese Scheiben da durch die Gegend wandern, dass das die gleichen Scheiben sind, die ich benutze, um Systeme zu markieren. Ich kann die durch Technologie, dann kann ich nochmal so eine Scheibe auch zurückbekommen oder zwei, aber das ist super eingängig, finde ich. Du räumst diese Scheiben von links nach rechts, da poppen auf einmal Kosten auf und du kannst dir genau überlegen, kann ich mir das noch leisten oder nicht? Kann ich mich hier ein bisschen weiter strecken oder nicht? Und manchmal, wenn man ein neues System aufdeckt und habe ich 5 Geld gefunden, das bedeutet, ich kann eine Aktion mehr machen diese Runde auf einmal, wenn ich möchte. Und das ist total eingängig. Ich kann einfach, da muss man auch gar nicht viel erklären. Du nimmst eine Scheibe, legst sie darauf, was du machen willst, fertig.
Ja, ich finde das super. Es ist ein super, super eleganter Mechanismus. Und ich finde, du hast es gerade ja schon gesagt, diese Scheiben werden ja auch benutzt, um anzuzeigen, in welchen System ich Einfluss habe und Kontrolle habe. Und das passt auch so gut, weil natürlich halt auch, umso mehr ich machen kann und umso mehr ich Kontrolle ausübe, desto teurer ist das für mich auch. Also desto mehr wirtschaftliche Kraft muss ich auch aufbringen. Das ist ja bei, also wenn wir in die Historie gehen, ganz viele Weltreiche sind ja kaputt gegangen, weil sie sich zu weit ausgedehnt haben und eben nicht mehr diese wirtschaftliche Kontrolle dann ausüben konnten, weil es halt einfach zu teuer geworden ist. Müssen wir nur das Römische Reich uns angucken. Das ist natürlich sehr vereinfacht und gekürzt jetzt gerade an der Stelle, aber es ist, funktioniert halt so. Und das ist halt hier genauso. Also ich muss mir auch manchmal, ich war auch schon in Spielen drin, wo ich mir sehr genau überlegen musste, kann ich mir das leisten, in diesem System jetzt noch Kontrolle auszuüben? Oder lasse ich es sein?
Ja, weil auf der einen Seite ist es am Ende ein Siegpunkt, aber erstmal kostet es Geld und ob man da wirklich so viel wieder rausbekommt, nur weil man einen Cube zum Beispiel für Produktion platziert, ist halt immer die Frage dann, ne?
Ja. Das ist was ist, wenn ich das eben nicht kann? Dann nehme ich auf einmal fliege ich nicht nur das System, sondern noch ein zweites dazu oder drittes. Ne? Also das ist, da muss man schon sehr, sehr, sehr gut aufpassen.
So, wie ist das denn jetzt? Jetzt haben wir uns da ausgebreitet und dann irgendwann treffen wir uns. Was macht man dann?
Kämpfen? Also,
muss man denn zwingend kämpfen?
Man muss zwingend kämpfen. Und weil das passiert
gegen einem einfach auch Siegpunkte, ne?
Ja. Und es passiert in Reihenfolgen umgekehrt, wie man reingezogen ist. Also ich sag mal, das ist so ein bisschen am Anfang auch im Regelwerk so ein bisschen schwierig beschrieben. Das ist so der einzige Punkt, den ich so ein bisschen schwierig fand.
Ja, das Kampfsystem ist etwas umständlich, sagen wir mal, oder unhandlich.
Ja, wobei es halt, also wenn man den Geist dahinter so ein bisschen versteht, dann wahrnimmt, dann kann man auf jeden Fall verstehen, warum sie es so gemacht haben. Also es funktioniert folgendermaßen, dass man quasi, dass zuerst diejenigen gegeneinander kämpfen, die als Letzte in das System reingezogen haben. Nehmen wir mal an, ein neutraler Gegner steht in dem System, der Dirk zieht als Erstes da rein, dann ziehe ich da rein, dann zieht der Olli da rein. Dann sind der Olli und ich sind als Letztes in dieses System gezogen und wir kämpfen erstmal gegeneinander. Und wenn wir unseren Kampf komplett abgehandelt haben, dann kämpft der Gewinner gegen Dirk. Und dann anschließend kämpft der Gewinner gegen den Neutralen, weil der Neutrale natürlich als Erstes immer irgendwo steht. Die bewegen sich nicht, die stehen einfach da. Und deswegen sind sie immer quasi im letzten Kampf um ein System immer vorhanden. Und die Idee dahinter, so wie ich sie verstehe, ist natürlich, dass es quasi belohnt werden soll, wenn man zuerst in ein System reingeht und dass alle, die opportunistisch hinterherziehen, sich erstmal miteinander beschäftigen müssen und dann natürlich auch Schiffe schon verlieren können.
Ja.
Und dadurch natürlich vielleicht nicht mit der Stärke reingehen, die zwingend notwendig wäre, um halt den Kampf zu gewinnen. Beziehungsweise, wenn ich sehe, okay, da ziehen zwei in ein System rein und ich will die wegsnacken, dann muss ich halt genug Angriffskraft und Verteidigungskraft mitbringen, um es mit beiden hintereinander aufnehmen zu können. Ja. Und kann nicht einfach opportunistisch sagen, haha, ich gucke mir jetzt an, wie die sich gegeneinander bekriegen und dann ziehe ich da rein und dann bin ich hier der Nutznießer und kann die beiden wegrasieren oder den Gewinner dann wegrasieren.
Genau, weil dazu muss man vielleicht noch sagen, die Kämpfe werden nicht instant ausgefochten, sobald man das System betritt. Man bewegt einfach seine Schiffe die ganze Zeit und wenn alle gepasst haben, dann gibt's eben eine Kampfphase, wo also jedes dieser Systeme ist eben nummeriert und man fängt mit der höchsten Nummer an, ne? Mhm. Arbeitet sich dann so durch bis zum niedrigsten, wo überall ein Kampf ausgefochten wird. Das wird dann in der Reihenfolge, die Dennis gerade beschrieben hat, ausgeführt. Genau, und dadurch kann man das, ist der Kampf deutlich strategischer, finde ich. Ich kann hier schon mal reinsetzen und man kann auch wieder rausfliegen, bevor der Kampf anfängt. Das ist an bestimmte Regeln gebunden. Ein Schiff bindet immer ein anderes Schiff, aber man kann quasi auch Teile weiterziehen lassen dann, wenn man das irgendwie hinkriegt. Und das ist schon ziemlich cool. Also das ist mir auch von anderen Spielen gar nicht so bekannt, ehrlich gesagt.
Nee, wäre mir jetzt auch nicht so bekannt. Ich finde es auch einen schönen Kniff, vor allen Dingen, wenn man quasi sieht, ich habe noch mehr Aktionen, also nehmen wir an, auch wieder die Situation, Dirk, Olli und ich spielen und ich sehe, ich habe noch mehr Aktionen als die beiden, bin jetzt immer dran und tue so, als würde ich ein bestimmtes, sehr appetitliches System betreten mit einer beträchtlichen Kampfkraft und die anderen beiden ziehen dann nach, weil sie halt denken, oh nee, das können wir dem Dennis nicht geben, da möchten wir auch ein Wörtchen mitreden und ich kann dann weiterziehen. Und kann dann vielleicht nicht alle Schiffe mitnehmen, aber man kann einen Teil meiner Schiffe mitnehmen.
Genau, weil vielleicht du genügend reingezogen hast.
Ja. Genau. Und kann dann vielleicht hinter die Linien vordringen, die sie dann in dem Moment offenbart haben. Also das ist halt eine Möglichkeit, hinter Linien zu kommen, weil ich Schiffe opfer oder vielleicht auch nicht opfer, kommt ja immer noch so ein bisschen aufs Würfeln an, aber weil ich dann an der Stelle einfach diesen Vorteil nutzen kann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Kniff also ein paar Stellen im Grunde. Ne? Wir hatten es auf der einen Seite eben gesagt mit dem Forschung, die aus dem Beutel gezogen werden, wo sie sich Varianz ergibt. Ich habe die Möglichkeit, meine Schiffe selber zu bauen. Einen interessanten und recht ungewöhnlichen Mechanismus, meine Aktion zu steuern. Und das Kampfsystem ist auch bietet auch viel Raum für Finesse. Wie gesagt, gucken wir gleich nochmal zu. Ist ein bisschen unhandlich meiner Meinung nach. Aber wenn man sich da einmal durchgebissen hat, dann geht das.
Ich möchte eine Sache noch ergänzen zu den Forschungsdingen. Und zwar das so ein bisschen noch wie bei Mindbug. Und zwar theoretisch kann ich die stärkste Technologie in der ersten Runde kaufen. Wenn ich es hinbekomme, so viel Geld zu haben, um so viel Forschung zu haben, Forschung, ja. Ich gebe Geld, aber Forschungsressource zu haben, wenn das irgendwie möglich ist in der ersten zwei oder zweiten Runde, dann kann ich diese Technologie mir schon aneignen. Also Technologien werden günstiger, umso mehr ich davon habe. Also es gibt Rot, Grün, Gelb,
Blau. Ich weiß nicht, die Farben sind schwierig. Da sind ja Symbole drauf.
Genau. Und alte Technologien, und umso mehr ich von einer Farbe habe, desto günstiger werden sie. Deswegen kauft man in den meisten Fällen die sehr starken Technologien eher gegen Ende des Spiels, weil man dann schon vorher ein bisschen vorgearbeitet hat und sich das dann leisten kann. Aber es gibt theoretische Möglichkeiten, in der ersten, zweiten Runde schon sehr starke Technologien zu kaufen, weil man einfach Glück hatte mit dem Planeten, weil man vielleicht auch ein bisschen Geld gefunden hat, was man dafür einsetzen kann, und dann dementsprechend auf einen Betrag kommt und viel andere Aktionen sich spart und dann sich diesen Vorteil kauft. Ob das das Beste ist, weiß ich nicht, aber es gibt diese Möglichkeit, und dass es die alleine gibt, finde ich sehr gut.
Ja, das ist ziemlich cool. Was ist denn jetzt damit, wenn wir nicht unbedingt kämpfen wollen? Wir beide sind ausgezeichnete Nachbarn. Wir haben unsere Grenzen schön abgesteckt. Wir wollen gar nicht kämpfen. Gibt es da eine andere
Möglichkeit? Wir sind hier nicht bei einem anderen Spiel, was wir gleich noch erwähnen werden.
Vielleicht. Aber gibt es eine Möglichkeit, das trotzdem irgendwie in Interaktion zu treten? Oder ist die einzige Möglichkeit, zu interagieren, der Kampf?
Wie in jedem guten Spiel ist das die einzige Möglichkeit. Nein, also es gibt diese Agenten, die man austauschen kann.
Botschafter, glaube ich.
Botschafter, genau. Und zwar geben die Siegpunkte am Ende, wenn man...
Genau, und man setzt einen beliebigen Cube da drauf und reicht den quasi weiter.
Genau. Also es ist einmal der Siegpunkt, den man am Ende generieren kann, und quasi der Nichtangriffspakt, den man ausmacht und sagt, hier, wir sind gut miteinander, und sobald man in kriegerischer Handlung aber tritt, geht der Botschafter auch zurück. Und man kann halt einen seiner Cubes abgeben, um entweder, und das ist auch sehr schön, nicht jeder Cube, den ich abgebe, ist gleich viel wert. Also es gibt immer Stufen und Plateaus, wo es halt weniger Fortschritt gibt, und dann gibt es halt Sprünge, wo es halt mehr ist. Und deswegen kann man so ein bisschen gucken, okay, welchen setze ich jetzt gerade ein? Und es hilft mir aber natürlich auch, um zum Beispiel, wenn ich wenig Forschungsressource in meinem Slice generieren kann, um vielleicht dann doch noch da ein bisschen einen Ausgleich zu kriegen.
Ja, das geht erst ab 4 Spielenden, diese Botschafter, aber dann kann man das eben dazu einsetzen. Das Interessante ist, wenn man diesen Pakt bricht, dann kriegt man den Verräter-Token. Davon gibt es genau einen im Spiel. Das heißt, wenn der Dennis mich zuerst verrät und danach der Olli den Dennis verrät, dann kriegt der Olli den Token. Der Dennis ist ihm wieder los. In der Praxis finde ich das ehrlich gesagt so, naja, ist auch egal, wer den hat, aber es ist eine nette Idee, sag ich
mal. Ja. Also ich hab bis jetzt in der Regel versucht man den zu halten, und man überlegt sich schon genau, weil man genau auch nur einen Botschafter abgeben kann, dass man den auch vernünftig setzt und gibt, und dass es eine gute Partnerschaft ist. Also in der Regel entweder, wenn ich mich zu einer Seite absichern möchte und sage so, mit meinem rechten oder linken Nachbarn möchte ich jetzt nicht Beef haben, weil ich will den Beef eher auf der anderen Seite austragen. Oder wenn ich sage, okay, ich merke, dass hier eine Fraktion ist, die sehr im Nachteil ist auf der anderen Seite des Tisches, und die möchte ich damit ein bisschen pushen, damit die beiden Nachbarn vielleicht nicht in den Genuss kommen, sondern dass die drei sich da hinten untereinander aufreiben können. Ja. Und eben nicht einen Links- oder Rechtspakt machen können. Also, na, das ist so diese beiden Varianten, die man nutzen kann.
Genau. Das ist gar nicht im Basisspiel dabei, ne? Aber es gibt die Möglichkeit, so eine kleine Mini-Erweiterung dazu holen. Später reden wir nochmal über Erweiterung, aber man hat das so ein bisschen, das hat man eingangs im Vorgespräch als Skalieren genannt. Man kann das so ein bisschen anpassen, wie stark das galaktische Zentrum ist, wie stark diese Fremden sind, die da rumfliegen. Wenn man mit weniger als 6 spielt, dann sind ja auch so neutrale Schiffe also die Heimatsysteme liegen trotzdem der anderen Spielenden, aber da ist halt noch ein anderes Schiff drin, ne? Das gibt's dann auch noch. Das finde ich auch ganz nett, dass man das so ein bisschen anpassen kann, wie viel die so aushalten, wie stark die zurückschießen und wie stark man dieses galaktische Zentrum machen möchte, was dann nochmal ganz gut Siegpunkte bringt. Je leichter man das macht, desto weniger Anreiz gibt es quasi auf militärische Forschung zu setzen, und bremst ja auch so ein bisschen das Foliespiel, weil wenn ich diese Alten da in meiner Region habe, da muss ich die halt erstmal weghauen, bevor ich diese Systeme bekomme. Und wenn die stärker sind, dann ist das halt einfach aufwendiger.
Ja, genau. Und also ich habe tatsächlich noch keine 6er-Runde gespielt, deswegen waren bei uns die Neutralen immer mit dabei. Und ich finde das auch ganz schön, weil es gibt mir einfach die Möglichkeit, meinen Kampf mal vorher so ein bisschen auszutesten, bevor ich eben wirklich in den Kampf gehe. Also es gibt ja andere Spiele, wo man halt immer nur gegeneinander in den Kampf treten kann. Und da ist es ja dann so, dass ich vorher noch nie ausprobieren konnte. Beziehungsweise vielleicht will ich auch gar nicht mit meinen Nachbarn kämpfen, weil ich eigentlich denke mir so, ja, ist genug Platz für alle da. Ich möchte aber trotzdem so ein bisschen diese Würfelei haben. Und dann sind die Neutralen immer ganz nett, weil man sie einfach wegräumen kann.
Genau. Aber selbst mit dem sechsten Spiel hat man die ja mit diesen alten Schiffen, die da rumfliegen. Gut, haben wir so irgendwelche spannenden Sachen noch vergessen? Wir müssen über das Insert reden.
Wir müssen auf jeden Fall über das Insert reden, ja. Also ich glaube, der Olli hat es im ersten Jahr von BGT mal gesagt, da haben wir eine Folge, da haben wir über Brettspiel
gesprochen.
Und da hat er das angebracht und ich kenne kein anderes Spiel, was es so herausragend gut hinbekommt, eine Box zu haben, die ich jemandem in die Hand drücke und sage, hier ist dein Material und dann nimmt er den Deckel von der Box ab und dann ist der im Prinzip fertig und kann losspielen. Nimmt doch zwei Teile daraus und dann geht's los und das war's dann auch. Dann ist alles vorbereitet, so ungefähr. Also es ist so gut miteinander verwoben, dass die Storage-Box auch gleichzeitig Spielmaterial ist und aber auch, dass alles so unglaublich gut, weil es wirklich nicht wenig Zeug ist, aber es passt alles so hervorragend in diese Box rein. Und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt, ich habe Edge of Darkness ja gerade gesagt, da habe ich, ich weiß nicht wie viel, 100 Karten und da gibt's halt keine Lösung für. Die passen halt nicht zusammen irgendwie so in meine Schachtel rein, dass ich die einfach in einem en bloc rausnehmen kann und mir die wie bei Dominion angucken wollen könnte oder so.
Okay.
Und das ist vielleicht auch schwer, aber dafür gibt's Lösungen. Und Eclipse macht das herausragend gut. Natürlich ist das dankbarer, das Material, als bei anderen Spielen, aber trotzdem macht es das so gut, dass ich einfach nur die Box aufmache und ich räume von oben nach unten und dann ist das Spiel fertig.
Ja.
Und nachher räume ich das auch sehr schnell wieder zusammen und packe es weg und habe nicht eine Stunde, zwei vorher Aufbau da, wo ich gucken muss, wie kommt jetzt das, wo, in welchem Tütchen waren jetzt das, hat jemand die Token gesehen, gibt es noch irgendwo Encounter-Token, hat jemand Schadenstoken gesehen, ich brauche hier noch einen Heimatplaneten, bla 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 bla, gibt's alles nicht, sondern ich räume das zusammen und räume es danach wieder raus, wenn ich es spielen möchte und es geht innerhalb von 5 bis 10 Minuten.
Ja, Max. Weil nämlich Teile des Inserts eben, wie du sagst, nicht nur Spielmaterial, sondern eben auch Auslage sind. Also zum einen hat man seine Cubes, das ist halt der Deckel deiner Box, wo deine Schiffe drin sind, wo dein Heimatsystem drin ist, wo deine Token drin sind, wo diese Discs alle drin sind. Dann gibt's das Forschungstableau, das ist einfach ein Deckel von irgendwas anderem, das legt man dahin, da kommen die drauf, das ist kein extra Pappteil. Also es ist außerordentlich gut durchdacht und es ist sicherlich auch ein nicht geringer Teil dieses Kosten, des Preisschilds, was an diesem Spiel hängt.
Ja, das ist wahr. Also wir befinden uns bei Eclipse im Normalfall. UVP ist, glaube ich, 149 Euro, meine ich. In der Regel so zwischen 100 und 120 Euro am Markt zu bekommen. Das ist so.
Ja, aber 100 ist auf jeden Fall Schnäppchen.
100 ist Schnäppchen, ja. Ich habe es für 100 bekommen und das war ein Schnäppchen. Deswegen habe ich da auch zugeschlagen in dem Moment, weil ich mir klar war, dass ich es haben wollte. Genau, aber zwischen 100 und 120, also 120 kriegt man es meistens irgendwo um den Dreh. Und 149, glaube ich, ist der UVP. Und genau, das ist einmal ein Kostenpunkt natürlich. Und es ist schon eine verdammt große Box. Also hat so Größe von Gloomhaven und ähnlichen, die dann halt Twilight Imperium, die dann halt ähnlich große Tsukuyomi, das sind so
ja,
diese
das ist
Größe.
Die Box, ja. Der UVP ist übrigens 170.
Oh, siehst du, 170 Euro, ja. Und ganz ehrlich, 170 ist es auch wert. Es gibt andere Spiele, da sage ich, boah, finde ich nicht, aber 170 ist das Spiel wert, wenn man sich darauf committet, auf dieses Spiel, dann ist es das wert, weil man mit 170 Euro halt alles hat. Fertig. Mehr braucht's halt nicht.
Da brauchst du auch kein Insert mehr für.
Ja, genau. Also, du bist halt einfach dann mit dem Spiel fertig. Also, es gibt andere Spiele und ich gebe auch gerne Geld für Spiele aus und ich gebe auch gerne viel Geld für Spiele aus. Aber hier ist es einfach so, für 170 und wie gesagt, man kriegt es meist für 120 Euro, kriegst du sehr, sehr, sehr viel hohe Wiederspielbarkeit, einen sehr angenehmen Auf- und Abbau. Also alles das, was ein Spiel sehr convenient macht, hat das Spiel mit dabei, ohne dass es aufgeben muss, dass es als Spiel dann doch dir Tiefe geben kann.
Ja, nee, es gibt sehr viel Tiefe und da hat man viele, viele Partien, glaube ich, sehr viel Spaß. Und wie gesagt, der Einstieg ist überraschend einfach. Wie gesagt, am besten irgendwo ein Regelvideo angucken, wenn ihr die Regeln nicht selber studieren wollt, weil das ist ein bisschen mühselig, der Kampf, da muss man sich einmal ein bisschen durchfuchsen. Aber ja, wir reden immer noch über so einen großen Brecher mit irgendwie 3,7 irgendwas und auch einer Spielzeit von 2-3 Stunden.
Ja.
Da ist das eben so, sage ich mal.
Und natürlich einer sehr, sehr schönen Tischpräsenz. Sehr großen, tollen Tischpräsenz.
Definitiv. Einfach. Definitiv.
Das ist eine Freude, mit allen Materialien da zu arbeiten, außer dem Ressourcentracker. Der ist nicht ganz so eine Freude, aber das ist so ein Ding. Ich kann damit leben und das ist meckern auf sehr hohem Niveau, aber
die Vorteile überwiegen da. Das ist ja ein bisschen, manchmal da hat man das Gefühl, man reißt alles runter, wenn man so einen Cube rausholt, aber ja, das ist wirklich immer noch auf hohem Niveau. Aber wollen wir vielleicht weiter jammern? Oder fällt uns noch was? Jammern ist gut, ne?
Jammern ist gut. Jammern gerne.
Was gefällt uns denn nicht so gut?
Ja, wollen wir den Kampf so ein bisschen machen? Also, was mir nicht so gut gefällt am Kampf, ist, dass ich total gut mich aufbauen kann und total sinnvoll alles gemacht habe und am Ende einfach Pech beim Würfeln habe. Und dann stehe ich da und habe einfach Pech beim Würfeln und kann das nicht ändern. Bin dann einfach an dem Punkt, wo es wirklich auf Würfelwürfe ankommt und die können und müssen stochastisch auch mal gegen mich ausgehen.
Genau. Man kann das Glück so ein bisschen beeinflussen, indem man Computer einbaut, so Zielcomputer, weil man trifft ausschließlich auf einer 6. Alle Schiffe treffen immer auf einer 6. Auf einer 1 trifft man nie, egal wie gut dein Computer ist. Eine 1 ist immer ein Patzer und eine 6 ist immer ein Treffer. Was kann man jetzt tun? Man kann dafür sorgen, dass man auch auf einer 5, auf einer 4, auf einer 3 oder einer 2 trifft. Und wenn ich dann trotzdem eine 1 würfel, habe ich einfach Pech gehabt. Und wenn ich auf einer 3 theoretisch treffe und dann aber eine 2 oder eine 1 würfel, habe ich ja auch Pech gehabt. Gut, das ist dann besser, aber das ist auch echt teuer, da zu investieren. Ja, der Kampf ist da, ja, es ist über. Also es ist genau glückslastig wie jedes andere Würfelspiel, aber ich aus irgendeinem Grund kommt mir Eclipse immer sehr glückslastig vor, der Kampf.
Ja, also man überlegt sich schon sehr genau. Also wenn ich jetzt bei anderen Spielen bei Twilight mit 3-4 Dreadnoughts gegen einen Carrier vorgehe, dann kann ich theoretisch auch Pech haben, aber es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Wenn ich das gleiche Verhältnis bei Eclipse anlege, dann ist das Gefühl, was mitgeht, schon ein, ich bin sehr davon abhängig, auch trotzdem noch, dass ich hier treffe. Und ich habe tatsächlich auch schon gesehen, dass sich so kleine Schiffe verdammt lange gewehrt haben, bis sie vielleicht mal kaputt gegangen sind und auch vielleicht 2-3 andere Schiffe mitgenommen haben, wo man eigentlich gedacht hat, so, die müssten eigentlich easy peasy hier wegrasiert werden.
Ja. Ja, und das mit der Initiative schlägt da auf jeden Fall dazu. Das ist so ein Faktor, der sich irgendwie schlecht so abschätzen lässt, finde ich. Wie hoch ist meine Initiative? Wer feuert zuerst? Wie viel räumt, wird da schon weggeräumt? Was mich ehrlich gesagt am Kampf viel mehr stört, der ist einfach sehr kleinteilig. Also erst muss ich an diese Initiative, dann muss ich die eigentlich alle da runterräumen, dann muss ich mir irgendwie merken, welche Initiative haben die, wer ist jetzt dran, dann muss ich diese Würfel würfeln, das sind eine Menge unterschiedlicher Würfel im Zweifel, dann muss ich die Treffer zuweisen, die müssen in einer bestimmten Art und Weise, vor allen Dingen gegen diese Computergegner, sage ich mal, zugewiesen werden. Ich finde der Kampf bei Eclipse, ich kämpfe nicht gern bei Eclipse.
Ja, doch, also ich finde es immer dann, wenn du 2 Schiffe gegeneinander hast, sehr angenehm, weil dann ist es sehr übersichtlich, klar. Sobald du 3, 4, 5 Schiffe hast, die an einem Kampf beteiligt werden, in dem Moment wird so ein Kampf nicht episch, sondern eher Verwaltungsaufwand. Und das ist eigentlich das Gefühl, was ja nicht entstehen sollte. Also das ist halt was fast alle 4X-Spieler ja haben in irgendeiner Form, dass der Verwaltungsaufwand dann größer wird. Aber das geht halt trotzdem schneller, vor allen Dingen, weil der Angreifer die Würfel, die Treffer zuweist und nicht der Verteidiger. Das heißt, ich muss mich erstmal dann damit beschäftigen, welche Schiffe nehme ich denn jetzt vom Tisch? Und der Verteidiger weiß in der Regel, welche er behalten möchte. Das ist deutlich schneller. Also ich weiß ja, was meine Schiffe sind und welche mir wichtig sind. Und die anderen kann ich dann halt runternehmen.
Ja. Ja, also das ist, und wie gesagt, die Regeln sind so ein bisschen mühselig. Dann gibt es ja noch, also man kann so Raketen montieren, die schießen einmal vorweg, das kann man noch machen. Dann gibt es noch so eine, das ist auch eine Mini-Erweiterung, glaube ich, ne? Die, wie heißt die? Die Rift Cannon, die kann sich selber kaputt machen.
Die habe ich noch nicht gespielt.
Ja, die ist lustig, die ist cool. Das ist ein pinker Würfel. Genau. Aber ist auch vielleicht Jammern auf hohem Niveau. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir Eclipse immer so ein bisschen, das Kampf ist nicht mein liebstes Kampfsystem, sag ich mal so.
Ja, also bei uns ist es tatsächlich eher so, dass wir meistens ein Schiff gegen ein Schiff oder zwei gegen eins kämpfen, dann geht's in der Regel
ja, ganz gut. Ja, ja, okay. Wenn's so überschaubar ist, dann passt es. Zudem finde ich, ist der Glücksfaktor am Anfang mitunter zu hoch. Also es ist, kann einfach vorkommen, ich ziehe einfach zwei Systeme, da sind zwei Ancients drin, da mache ich nichts, dann habe ich keine Ressourcen, ich habe nur zwei Diske ausgegeben und auf der anderen Seite zieht einer zwei Systeme, da ist nichts drin, der kriegt irgendwie Boni und vielleicht sogar noch eine Technologie und kann seine Planeten da besiedeln und fertig. Und dann, ja, im Endeffekt Spiele entscheiden ist das sicherlich nicht. Vielleicht, wenn der andere sehr gut spielen kann oder die andere. Aber es für mich hinterlässt das immer so ein ätzend. Warum habe ich Pech?
Ja, verstehe ich. Und das kann dieses Gefühl mitgeben. Ich glaube, was dabei wichtig ist, ist halt, man muss Eclipse so ein bisschen als, auch wenn das jetzt eine längere Spielzeit hat, wir müssen gleich über die Spielzeit auf jeden Fall nochmal reden, aber über die eine längere Spielzeit hat, muss man so ein bisschen als Expertenbauchspiel spielen und Expertenopportunitätsspiel. Also nehme das, was ich habe, das muss ich halt nehmen. Und so ist, die Welt ist nicht gerecht, die Galaxis ist nicht gerecht und dann kann es dir halt passieren. Nichtsdestotrotz verstehe ich total, dass das frustrierend ist, weil ich es auch frustrierend finde. Ja, wenn du dann das Gefühl hast, du kannst in der ersten Runde nichts machen.
Du machst ja in der zweiten Runde auch nichts.
Ja,
ja. Du musst die dann ja erstmal vom Himmel schießen.
Ja.
Und in der Zeit, wo ich die vom Himmel schieße, ich muss die dahin bewegen, die Schiffe, deine Startschiffe können das nicht. Die überleben keinen Kampf, selbst gegen die einfachsten dieser Alten. Also musst du auf jeden Fall erstmal investieren. Das ist natürlich langfristig gut investiertes Geld, deine Schiffe aufzubauen, aber du bist auf jeden Fall erstmal zwei Runden damit beschäftigt, das Zeug da wegzuräumen, damit du deine Systeme bekommst, die anderen dann schon zwei Runden auch genutzt haben.
Die haben dann vielleicht aber nicht darin investiert, ihre Schiffe aufzurüsten.
Nee, vielleicht nicht, aber die haben in andere Sachen investiert.
Ja. Ja, das, also es war auch, als wir gespielt haben, habe ich ja gewonnen, weil ich relativ guten Slice um mich rum hatte und da einfach ohne Ende forschen konnte. Das war ja bei uns das. Und dann konnte ich am Schluss relativ unbedrängt das Zentrum einnehmen, weil ihr gar keine Chance hattet, da so hinzukommen, Olli und du.
Genau. Gut, und das skaliert dann schon besser. Mit mehr Spielern ist das einfach ein bisschen eingeschränkter. Ne? Je mehr Spieler dabei sind, desto geringer ist einfach die Slice-Größe ohne Konflikte möglich. Und aber auf der anderen Seite haben die anderen natürlich dann bei einem Drei-Spielen-Spiel oder bei einem Zwei-Spielen-Spiel auch die Möglichkeit, noch mehr anderen Kram zu entdecken.
Ja.
Gleicht sich so ein bisschen dann aus wieder.
Genau. Was ich auch so ein bisschen schwierig finde, ist, dass im Prinzip, also ich habe es, glaube ich, nicht erlebt, dass es zumindest nicht ganz knapp gewesen wäre. Also wer die galaktische Zentrum einnimmt, der ist auf jeden Fall auf den Plätzen 1 oder 2. Ich habe es noch nicht anders erlebt.
Weil das einfach vom System her zu viel hat.
Ja.
Ja. Ich will gar nicht ausschließen, wenn man das so ein bisschen besser, bisschen regelmäßiger spielt, dann macht er natürlich dadurch ziemlich viel hinten frei, derjenige oder diejenige, die das Galaktische Zentrum einnimmt, dann müsste man da nochmal was wegsnacken an Siegpunkten, aber nichtsdestotrotz ist das schon relativ entscheidend, was man da an Punkten einkassiert.
Ja, das ist so ein bisschen das Ding und natürlich kann in diesem Spiel auch absolut Windslaying betrieben werden, weil man die Siegpunkte, außer die Kampfpunkte sind schon relativ offensichtlich, wie viele Punkte man ungefähr hat. Da kann man gucken, okay, wir könnten es da drunter sein, weil es ja auch maximal 4 Plättchen über Kampf sein können. Entweder ein Botschafter und 3 Plättchen oder 4 Plättchen,
genau,
die man haben kann. Da kann ich natürlich schon so ein bisschen so einen Durchschnitt mir errechnen. Also Erwartungshaltung ist 2,5, kann ich ausrechnen. Er hat 3 Plättchen erspielt, dann wird er irgendwo zwischen 6 und 8 Punkten irgendwo sein, was die Siegpunkte angeht. Also die Erwartungshaltung dazu. Und dann kann ich natürlich auch Winslaying betreiben, also einfach jemandem anders sagen, du gewinnst hier nicht. Ich kann auch nicht gewinnen, aber du gewinnst auf jeden Fall nicht und deswegen nehme ich dir jetzt hier viel weg.
Ja, wobei es gibt ja noch die Forschungspunkte, die lassen sich nicht mehr entfernen, wenn jemand dann sowieso viel auf Forschung gegangen ist.
Ja, aber in der Regel brauchen wir trotzdem die Punkte auf dem Board dazu.
Ja, auf jeden Fall. Doch. Das stimmt schon. Die Boardpunkte über die Systeme kannst du eigentlich nicht allzu sehr vernachlässigen. Aber wo wir gerade bei Winslaying sind, es gibt im Grunde wenig Incentives, sich da auszutauschen. Sagen, hier Dennis, mach doch mal den Olli platt. Das ist, da gibt es auf jeden Fall andere Spiele, die das stärker unterstützen.
Das Spiel hat wenig Meta. Ja, das Spiel hat sehr wenig Meta, sondern es ist schon sehr Euro-lastig in dem Sinne, dass ich eher vor mich hin werkel und wenn es zu einem Kampf kommt, ist das, kündigt sich vorher nicht so zwingend an, sondern das passiert dann halt. Das ist dann auch, außer man hat den Botschafter ausgetauscht, jetzt keine emotionale Geschichte, es gibt kein Backstabbing oder irgendwas in der Art, es gibt kein Verrat, es gibt kein Allianzen einhalten in dem Sinne, das wird halt gibt's halt keinen Anreiz zu. Man bildet keine Allianzen, außer man sagt, hier lass uns mal den Botschafter austauschen und dann haben wir an unserer Grenze Frieden, aber nicht mehr dahinter. Und das ist auch, dann können wir vielleicht überleiten zur Spieldauer, weil das macht in anderen Spielen sehr viel ja aus und sehr viel Spaß und Freude auch aus. Das findet aber bei Eclipse nicht statt und ich wüsste auch nicht, warum man das tun sollte.
Nee, genau, finde ich auch. Also genau, und Spieldauer, das ist ja eigentlich noch ein positiver Punkt, aber vielleicht reden wir, das ist mir so eine Frage auch in die Community, ne, von ja, uns. Ich habe es über TTS ein paar Mal auch zu sechst gespielt. Wir haben es zu dritt viel zu spät abends mit Regelerklärung gespielt. Du hast es einige Male in Vier- und Fünferbesetzung gespielt. Und wir sind, also die Sechserpartien, die waren so bei 4 Stunden etwa, sind die rausgekommen.
Auf dem TTS, ganz wichtig
dazu. Auf dem TTS, genau. Der ist fummeliger als in echt. Definitiv. Also das Mod ist deutlich fummeliger als das echte Spiel. Und ja, alles da, andere war da deutlich darunter, ne? Auch deine 4- und 5er Partien.
Also ich habe jetzt mal geguckt auf der BG T-Stats App, dass da waren es also roundabout 45 Minuten pro Spielenden. Ich wüsste auch nicht, warum man mehr brauchen sollte, weil es halt diese Verhandlungen nicht gibt. Klar gibt es vielleicht jemanden dabei, der ein Grübler ist, der sehr lange in der Analyseparalyse steckt, aber ich wüsste nicht, warum man da nicht, also es gibt ja, außer jemand kauft mir eine Technologie weg oder geht in ein System rein, wo ich gerne rein würde, aber im Prinzip kann ich meine Runde schon sehr gut vorplanen, während die anderen dran sind. Ich kann mir überlegen, ich werde gleich das noch machen. Habe ich dafür genug Geld? Wie viel kann ich mir leisten? Bis dahin kann ich gehen. Wie mache ich das? Wie kriege ich das hin? Und das ist etwas, wo ich denke, dass das kann man sehr gut machen. Und dadurch hat man halt einfach nicht eine hohe Downtime. Und man kann in der Regel, wenn man dran ist, relativ zügig auch entscheiden, okay, das möchte ich jetzt tun. Also ich konzentriere mich nie auf ein Plättchen, was ich aus der Forschungsleiste kaufen möchte. Und wenn ich das unbedingt haben will, dann nehme ich es, sobald ich dran bin und mache nichts anderes vorher. Und wenn es mir nicht so ganz so wichtig ist, dann gucke ich mir schon an, okay, könnte ich mir vorstellen oder das. Die drei kommen dran, für mich eine Frage. Eins von denen werde ich wahrscheinlich bekommen. Und dann ist das auch gut so. Und dann kann man sich das ausholen. Ich möchte gerne das Hexfeld mir einnehmen, dann zieht halt der Dirk da rein, dann überlege ich, ist mir der Kampf was wert, dann habe ich aber noch ein anderes Hexfeld, wo ich dann reingehe. Dann ist es vielleicht nicht genau das, aber diese Paralyseanalyse dürfte eigentlich nicht so hart sein, zumal man auch alles wieder wieder ausgleichen kann. Also es gibt jetzt keinen, okay, du hast den einen Zug gemacht, jetzt ist dein Spiel vorbei.
Ja, das Moment. Auf jeden Fall nicht. Das
eben. Genau. Aber wir haben halt gelesen, dass es für viele Leute eine sehr lange Zeit bei Eclipse ein Ding darstellt. Und ich habe da von 6 Stunden gelesen in Partien und so weiter. Und da frage ich mich, wo das herkommt. Hast du da eine Erklärung?
Nee. Vielleicht wird es einfach stärker zelebriert, dieses Spiel. Aber ich kann es mir nicht so richtig erklären, wo das herkommt. Weil, wie gesagt, dieses Meta findet nicht statt. Und das auch bei Spielen wie Root findet das dann ja irgendwann statt, dass man Board State verhandelt und sagt, lieber es mal auf, lass mich da mal hin. Dann kann ich da drüben den Vagabund platt machen. Dann kannst du da drüben die Marquis noch zwischen die Beine treten. Das findet ja hier, oder es kann ja auch nicht so stattfinden, weil Board State tauschen bedeutet immer auch Punkte tauschen. Also ich kann dir nicht ohne weiteres System überlassen. Das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Also das geht nicht. Und das ist ja bei Root zum Beispiel ist das ja anders. Da kann ich ja relativ entspannt sagen, okay, komm auf die Lichtung, ich ziehe hier Truppen ab, dann kannst du dich weiter bewegen und so. Da geht mir ja erstmal nichts von verloren. So. Und das ist bei Eclipse auf jeden Fall nicht so. Zum einen sind direkt Punkte dran gebunden und zum anderen potenziell auch Ressourcen. Ne?
Genau. Und und ja, deswegen frage ich mich, wo das herkommen kann. Also gerade, wenn ich, das habe ich nicht selten gelesen, 6 Stunden irgendwo lese, frage ich mich, was die Leute da machen. Ob es wirklich Menschen gibt, die erst in dem Moment, wo sie dran sind, überlegen, was jetzt ihr Zug sein könnte. Und also mit so Menschen, und das ist vielleicht auch ein Ding, mit so Menschen würde ich das, glaube ich, nicht spielen wollen, das Spiel. Weil dafür ist es dann, also 6 Stunden möchte ich Eclipse nicht eine Partie spielen. So 2 bis 3 Stunden ist eine super Zeit dafür, macht das irre viel Spaß. Und wenn ich 6 Stunden Eclipse spiele, dann möchte ich mindestens 2 Partien spielen.
Ja, das kann man so sagen. Das können wir so festhalten, ja.
Ja.
Noch 2-3 Stunden ist auch ein gutes Ende. Das ist dann auch cool. Dann sind die 8 Runden vorbei und dann gibt's noch mal einen fetten Kampf am Ende irgendwo, ziemlich sicher. Und dann kann man noch mal das Letzte rausholen, dann ist auch vorbei.
Und zu dritt sind wir eigentlich immer um die 2 Stunden. Und das finde ich für so ein fettes, cool, großes Spiel, ist das sehr cool. Weil man muss ja auch sagen, ich kann ja auch andere Spiele 2 Stunden spielen und habe vielleicht insgesamt aber 3 Stunden gebraucht, weil ich eine halbe Stunde Auf- und Abbau noch da drin habe. Mhm. Und bei Eclipse ist es, wenn ich 2 Stunden das Spiel spiele, habe ich 2 Stunden 10, die ich brauche, 5 Minuten vorher und 5 Minuten nachher. Und dann ist das Spiel fertig.
Das Spielerlebnis ist schon ziemlich cool in den 2 Stunden. Man hat sein Schiff aufgebaut, man hat irgendwie Zeug erforscht, man zieht Sachen aus dem Beutel, man deckt Plättchen auf. Da ist schon eine ganze Menge drin.
Computerspielmäßig, also so, als würde ich im Computerspiel mein Schiff ausrüsten und immer besser werden.
Das ist cool, ja, definitiv. Gut, ist doch nochmal was Schönes am Ende. Also uns gefällt auf jeden Fall eine kurze Spielzeit dabei und das Spiel gibt's auch her, das können wir glaube ich so sagen. Ne? Und das vielleicht auch noch, das ist vielleicht eben nicht ganz so klar rausgekommen, aber es funktioniert halt echt gut mit einem niedrigen Player-Count.
Ja,
absolut. Zu dritt lässt es sich super spielen und es geht dem Spiel im Grunde nicht wirklich was verloren.
Nein. Also das, ich habe da auch, ich lese auch bei BGG, also am besten zu viert oder zu sechst. Also ich würde das mit jeder Anzahl von Menschen spielen. Ja. Vielleicht nicht unbedingt zu zweit. Da gibt's glaube ich 2 Stunden, würde ich dann glaube ich eher Star Wars Rebellion spielen, wenn ich ja so diesen Zeitfaktor mit einberechne, wobei ich da Aufbau und Abbau ja nochmal so viel ist wie fast eine Runde Eclipse zu spielen. Aber zu dritt, viert, fünf, sechs würde ich immer mitspielen. Und da gibt es andere Spiele, wo ich definitiv sage, nee, die spiele ich halt nicht zu dritt, viert, fünft.
Ja, ich spiele vielleicht knapp 6. Genau, und da hilft vielleicht auch das fehlende Meta so ein bisschen, dass man sich da nicht so viel irgendwie austauschen muss und gegeneinander wettern muss. Gut. Ist das die Sachen, die uns nicht so gefallen oder hast du noch irgendwas?
Ja, also ich finde, also das ist so ein bisschen ein zwiegespaltenes Ding. Ich finde es super, dass die Miniaturen, die dabei sind, sind großartig. Die sind total toll. Die Customized Chips, die dabei sind, sind für jedes Volk auch sehr cool angepasst. Du hast diese Borgwürfel, die dabei sind. Du hast sehr elegante, aggressive, schnittige Flieger dabei. Und ich mag das total gerne, weil die so eine eigene Geschichte miterzählen und weil ich mich direkt so mit diesem Volk verbunden fühlen kann über die Schiffe auch, weil ich die mag. Das ist ähnlich wie bei Scythe mit den Mechs. Also es gibt halt total präferierte Raumschiffe, die ich habe, und dementsprechend spiele ich auch lieber diese Farben natürlich, weil ich halt diese Raumschiffe total cool finde und elegant. Aber die haben halt oft das Problem, wenn du mit mehreren, weil es halt relativ große Minis dann auch sind in vielen Bereichen, dann ist halt so ein Slice oder so ein Hexfeld auch relativ schnell voll. Dafür habe ich mir ein Add-on gekauft, das dann halt so Plastik-Standys dabei hat. Die sind sehr cool, weil es so einzelne Stäbe sind mit Plattformen, wo man halt die Schiffe dann erhöht, damit man noch sehen kann, was für Systeme sind denn da drunter. Also von daher, große Minis cool. Wenn man dann diese Plastik-Standys aber nicht dabei hat, dann sind diese großen Minis tatsächlich weg. Und wenn ich auf der anderen Seite gucken will, boah, ich habe jetzt 4 Bewegungen und komme relativ weit, dann kann ich nicht so tun, als wie sagen wir Mr. X-mäßig, ich gucke mir vorher schon an, welches System ist denn am schönsten für mich, was möchte ich wegsnacken, sondern wenn da Schiffe drin sind, dann sehe ich das halt nicht und muss entweder das wissen oder sagen, bitte nimm mal deine Schiffe da weg. Ja, warum denn? Boah, einfach so.
Ich muss mal gucken.
Nimm mal bitte alle eure Schiffe weg. Ich muss mir jedes System hier mal angucken. Ne? Also das ist dann unschön. Aber die kosten halt auch ein Apfel und ein Ei. Und am besten geht ihr zu lauter Pedlit, wenn die da sind, auf einer Messe und holt euch da direkt.
Ja, ja, wo du gerade bei den Schiffen bist, ich finde die Custom-Schiff-Miniaturen super. Das Problem ist nur, dass die alle für die außerirdischen Fraktionen angepasst sind. Wenn du eine Terraner-Fraktion spielst, dann spielst du halt mit der außerirdischen Miniatur. Das ist aber nur mein persönliches Missfallen. Ansonsten ist vielleicht so, dass ein kleiner Nachteil, es ist auf jeden Fall nicht sehr viel Tiefe in dieser Welt. Also ja. Das ist alles sehr oberflächlich. Ja, ich glaube, viele stört das nicht, die das Spiel spielen. Ich fand es einfach, es ist so eine etwas vergeudete Chance, sage ich mal, hätte mehr Raum dafür gegeben, aber schlimm ist es auf jeden Fall nicht.
Nee, also es ist ja, insgesamt ist es in ein sehr flaches Spiel, was so Stories und so angeht, die da passieren. Also das ist wirklich sehr, sehr auf der Euro-Seite für so ein Spiel.
Ja, doch schon. Aber gut, das ist nur so als kleine Anmerkung. Ja. Tut dem Spiel aber keinen Abbruch. Also
hat glaube ich nur minimalen Flufftext bei den Völkern, oder?
Ja, ja.
Ist auch wirklich minimalster Flufftext.
Und in der Anleitung ist hinten noch mal ein bisschen zu jedem Volk was geschrieben, aber das war es dann auch. Ansonsten ist es aber recht thematisch, finde ich. Also die Mechanik und die passt das schon noch thematisch meist Sinn.
Ja, genau. Du hast halt jetzt keine Mechanik dabei, wo du denkst, die ist so vollkommen aus der Luft gegriffen und wurde dann nur eingebaut, um irgendwas zu fixen, was halt vorher dann da als Problem aufgetreten ist.
Gut. Das waren dann alle Sachen, die nicht so praktisch sind, nicht so schön sind, oder?
Ja, es ist halt, haben wir ja schon vorher gesagt, lasst euch nicht durch die Größe dieser Box und so weiter abschrecken. Das ist deutlich näher an Blood Rage, so von dem, wie kann ich es spielen, mit wem kann ich es spielen, als an Twilight Imperium zum Beispiel, meiner Meinung nach.
Das auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir zu dem Segment Erweiterungen und Promos. So viele Erweiterungen gibt es ja gar nicht, weil ganz viele von den alten Erweiterungen sind ja in dem Reprint drin. Wie gesagt, es gibt diese Schiff-Standys, die du geholt hast. Da gibt es diese Rift Cannon, so eine Mini-Erweiterung. Dass du das so ein bisschen variieren kannst, wie die alten sich verhalten, ist eine Mini-Erweiterung. Es gibt noch so Minor Species, heißt die Erweiterung. Mit denen habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt. Ich
auch nicht. Und es gibt noch ein paar neue Hex-Teils, die
gekommen
sind,
ja.
Die nochmal neue galaktische Ereignisse haben. Also in dem Sinne von, da ist ein schwarzes Loch und ein Nebel ist
genau,
da.
Genau, sowas ist da drin, ja.
Genau.
Also so Kleinstsachen, aber für dieses Jahr sind ein paar größere Erweiterungen ja angekündigt. Aber da müssen wir mal gucken, was das dann so bringt.
Werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil wenn die einfach nur mehr Eclipse machen, also es ist eins der wenigen Spiele, wo ich das sage, wenn die mehr Eclipse machen, bin ich dabei. Wenn die da jetzt zusätzliche Layer draufsetzen, dann würde ich mir das groß überlegen. Also wenn aus Eclipse jetzt auf einmal so ein Meta-Handelsspiel rauskommt, dann weiß ich nicht, ob ich das von Eclipse haben möchte.
Also laut BGG sind das jeweils neue Völker, die dazukommen.
Ja, da. Also
das ist bestimmt lustig.
Ja.
Aber gut, das schauen wir mal. Aber ansonsten gibt es ja gar nicht viel. Wie Dennis eben schon sagte, die Box ist ziemlich vollständig. Und für den Preis gibt's das dann einfach ein fertiges Spiel, so wie diese kleinen Extra-Sachen. Ja, wenn es sie mal irgendwo dazu gibt, günstig, die sind ehrlich gesagt nicht so super günstig, diese, muss man dann mal gucken, ob wir da dran kommt. Ist auch nicht nötig, die zu haben.
Also bestellt sie nicht aus Finnland, da kann man sie, glaube ich, fast immer nur bestellen, oder wenn, bestellt sie euch nicht alleine, sucht euch Leute, mit denen ihr es zusammen bestellt, weil mit den Versandkosten ist das, war das, glaube ich, wo ich gedacht habe, so, nee, auf gar keinen Fall. Ich habe sie in Essen getroffen und dann war das relativ.
Genau, man kann sie ja auch vorbestellen und dann da einfach abholen. Genau. Essen zum Beispiel. Also, das geht schon. Genau, es gibt noch so eine Spielmatte natürlich auch für dieses Spiel, ne, wie ja, so oft. Da gibt's sind da so Hyperlanes. Ich glaube, die heißen ja nicht Hyperlanes, aber es gibt auf jeden Fall, wenn man mit 5 Leuten spielt, da hat man immer das Problem, dass das nicht sauber auf ein Hexfeld passt und irgendwelche Leute nicht genauso weit entfernt sind von allem anderen wie der Rest. Da gibt's dann so Linien, die darauf eingezeichnet sind. Lässt sich auch anders fixen.
Ja, ganz kurz nur dazu, weil da ist mir noch eine Sache jetzt eingefallen, die ich vorhin vergessen habe bei den Nachteilen. Ich habe ja schon gesagt, das hat eine sehr opulente Tischpräsenz. Ihr braucht halt einen Tisch dafür, der das aushalten kann. Mit einem normalen Standard 1,40 auf 70er Tisch werdet ihr Eclipse nicht vernünftig spielen können.
1,40 auf 70er Tisch ist aber echt ein kleiner Tisch.
Das ist der Standard. Glaub mir, ich habe das verkauft, den die meisten Menschen haben.
Da passt das nicht drauf, nein.
Also das ist tatsächlich so die Größe roundabout, die viele Menschen als normalen Esstisch haben, gerade in Städten. Und nein, da werdet ihr es auf gar keinen Fall vernünftig drauf bekommen. Da braucht ihr mindestens einen Support-Hocker an jedem Platz noch dabei, weil sonst kommt ihr damit nicht zurecht. Da passt gerade die galaktische Karte drauf und das war's dann.
Ja, das stimmt. Das ist relativ, ist einfach ein ausladendes Spiel, klar. Gut, dann Alternativen, Dennis.
Ja.
Wir reden als erstes über das nicht offensichtlich.
Ja, wir reden zuerst über das nicht offensichtliche. Era of Tribes von Black Bean Games. Arne Lorenz hat das gemacht. Ich habe lange Zeit gesagt, mein Lieblingsspiel. Ich weiß nicht, ob ich heute noch sagen würde, mein Lieblingsspiel. Auf jeden Fall eins meiner liebsten Spiele. Auf jeden Fall. Ein 4X-Spiel, was in der Antike in Europa spielt, was aber auch über Hexfelder, die wir auch entdecken können. Das war eine Erweiterung. Es gibt auch eine Karte, die dabei ist. Da ist schon alles klar. Da sind die Karten, ist Europa drauf, aber man kann halt auch die Variante spielen, dass wir Hexfelder entdecken, wo dann verschiedene Regionen sind. Dann setzen wir ein neues Europa oder ein fantasievolles Europa zusammen. Wir haben ein Tech-Tree dabei, der wird nicht gezogen, sondern ich weiß, wie der Tech-Tree funktioniert, aber ich habe neutrale Gegner, die Barbarenstämme. Ich kann mir aussuchen, ob ich sehr aggressiv spiele und mich sehr stark ausbreite. Auch das kostet mich sehr viele Ressourcen. Ich kann aber auch Handelsbeziehungen eingehen. Das ist so ähnlich wie bei Eclipse auch, dass ich das halt ausführen kann und dadurch mehr Punkte bekomme und mehr Geld bekomme. Und ich habe ein sehr ungewöhnliches Kampfsystem. Da wird nämlich immer geguckt, wer in welchem Bereich gerade die stärkere Position hat. Also da wird dann die Armeen gegeneinander verglichen. Da wird verglichen, wer mehr Moral hat. Da wird verglichen, wer der Angreifer ist und wer der Verteidiger. Und dann würfelt man und dann gibt es halt Symbole auf diesen Würfeln. Und je nachdem, was für Symbole gewürfelt, diese Tiebreaker treffen da gerade. Und das heißt, kann sein, dass ich zwar vielleicht nicht so viele Tiebreaker auf meiner Seite habe, aber das Glück habe, dass gerade die gewürfelt werden. Und dadurch kann sich auch dann zum Beispiel ein Tiebreaker ändern. Also dann wird halt geguckt, okay, wer hat jetzt die meisten Truppen? Und wenn dann der Verteidiger auf einmal die meisten Truppen hat nach einer Runde, dann wechselt dieser Tiebreaker zum Verteidiger hin. Und das ist, finde ich, sehr cool. Dazu habe ich halt verschiedene Völker, die halt unterschiedliche Dinge tun können und das aber ähnlich auch bei Eclipse, das ist nicht so ganz, ganz so krass. Ein bisschen mehr vielleicht als bei Eclipse, dass ich andere Dinge tun kann, aber es ändert nicht mein komplettes Spielsystem und kann dementsprechend auch Punkte einsammeln. Und ich sammle Plättchen ein, wo halt Rohstoffe drauf sind und mit denen kann ich wieder agieren und kann dann Punkte machen und Dinge tun. Umso mehr ich da einsammle, desto mehr kann ich tun. ist ähnlich auch wie bei Eclipse, umso mehr Planeten in entsprechenden Ressourcen unter meiner Kontrolle habe, desto mehr Einkommen generiere ich. Und das sind halt so Punkte, die ähnlich sind. Wenn ihr die Chance dazu habt, guckt euch das an. Was ich sehr schön finde, dass man bei Era of Tribes sehr genau einstellen kann, wie lange ich das spielen möchte. Also ein kurzes, mittleres oder ein langes Spiel oder ein episches Spiel. Das sind halt verschiedene Runden, die man spielt oder verschiedene Siegbedingungen oder Endspielbedingungen. Und deswegen ist das sehr schön skalierbar. Und das funktioniert tatsächlich auch, weil es diese neutralen Gegner hat, die aber im Gegensatz zu Eclipse auch voranrücken und sich ausbreiten und auch besser werden, kann man das sehr gut solo spielen. Also ich kann tatsächlich Eclipse kann ich mir gerade nicht solo vorstellen. Geht auch, glaube ich, nicht. Ich meine, ich hätte mal so einen inoffiziellen Solo-Modus gesehen. Era of Tribes bringt einen, finde ich, sehr, sehr gelungenen Solo-Modus mit.
Ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich für ein Spiel dieser Kategorie.
Ja. Magst du noch eins? Hast du eine Idee, was wir?
Ich habe noch eins, das haben wir auch schon hier und da mal genannt, und zwar Northgard, Uncharted Lands, eine Videospielumsetzung. Ich habe das Spiel bis immer noch nie gespielt, das Videospiel. Ich habe nur das Brettspiel. Du hast es ja auf der Messe dir ja auch geholt, nachdem ich da überschwänglich von erzählt habe. Aber es hat dir ja gefallen. Das ist gut.
Es gefällt mir immer noch sehr gut. Also das bin ich sehr dankbar drum, dass du mir das empfohlen hast.
Sehr schön, das freut mich. Ja, ich habe es damals geholt. Erstens, weil es eine recht coole Optik hat und zweitens, als so Family 4X angepriesen wurde. Und ich finde, das passt super, diese Bezeichnung. Wir sind so ein Wikinger-Clan und wir erkunden halt irgendwelche neuen Ländereien. Da werden auch Plättchen aufgedeckt. Wir bewegen uns mit so einem Kartenmechanismus. Also es ist nicht so richtig Deckbau. Wir kaufen halt Karten dazu, aber das passiert mir da wieder automatisch. Ich muss auf jeden Fall Karten dazu nehmen. Irgendwann gibt's dann halt so eine Karte für meinen Clan speziell. Der kann dann so ein bisschen was anderes als die anderen. Alles sehr überschaubar an Spezialfähigkeiten, die da dabei sind. Ich habe
coole Teils.
Genau, die Teils sind also ein bisschen zackig, die da so aneinander passen. Ich habe die Clan Chief Edition mit so ein paar Mini-Erweiterungen noch, da ist ja noch ein bisschen was mehr dazu. Ja, aber ansonsten ist das eine sehr überschaubare Spielzeit mit aber diesem, ich decke was auf, ich bewege mich. Ich habe ein relativ cooles Kampfsystem mit Karten und Würfeln kombiniert. Gefällt mir ganz gut. Ich baue Gebäude irgendwo, um Ressourcen abzubauen und all diese Sachen. Die Karten werden immer besser über die Zeit. Das ist so ein mehrstufiger Stapel, der da aufgebaut wird. Das Spiel endet entweder, wenn jemand drei große Gebäude gebaut hat und die kontrolliert, oder nach 7 Runden. Ich glaube, man kann es ein bisschen länger noch spielen. Also man kann es so ein bisschen anpassen, die Rundenanzahl, wie man möchte. Ist, glaube ich, sogar in den Regeln beschrieben. Kann man auch einfach machen. Also der Rundenzähler gibt auf jeden Fall mehr als das, was quasi vorgeschlagen wird hier. Man kann einfach auch ein bisschen kürzer spielen. Am Ende gibt es dann immer noch mal so eine Karte, die so Endrunden-Boni vorschreibt. Und das ist ganz easy peasy erklärt, finde ich. Spielt sich locker runter, spielt sich auch gut zu zweit, ehrlich gesagt. Ist auch kein Problem. Geht bis 5.
Hat ein ähnlich gutes, also zumindest in der War Chief Edition, ein ähnlich gutes Insert, was auch relativ zügig den Aufbau vorbereitet.
Ja, schönes Material, schöne Holzmarker für alles Mögliche dabei.
Da ist ein vernünftiger Kartentrenner dabei, wo Karten reingestellt werden und ja.
Genau. Ist ein schönes 4X-Spiel. Ist jetzt sowohl Era of Tribes als auch Northgard sind keine Weltraumspiele, aber das soll dem Ganzen gar keinen Abbruch tun. Man hat trotzdem diese Elemente dabei und die Zugänglichkeit ist vor allen Dingen bei Northgard sehr, sehr angenehm. Ich weiß nicht, wie das auch bei Era of Tribes.
Die Zugänglichkeit bei Era of Tribes tendiert gegen null. Also bei Era of Tribes müsst ihr euch darauf einlassen, dass ihr die erste Partie, dass es da Dinge gibt, die Verwaltungsaufwand sind. Wann baue ich Städte? Was bedeutet das für meine Moral? Ich muss meine Leute ernähren. Wenn ich die nicht, dann kriege ich Malusmarker, die behindern mich wieder. Dann wie kann ich ziehen? Wann kann ich ziehen? Das ist schon so ein bisschen kleinteiliger alles. Dafür hat Era of Tribes aber ein fantastisches Spielgefühl, weil ich auch so ein bisschen Worker Placement dabei habe. Also sind so quasi, ich würde sagen, so Eclipse ist dann in der Mitte und wer es ein bisschen seichter haben will und einfacher, nimmt dann halt Northgard und wer dann sagt, ich möchte es ein bisschen komplexer haben und ich möchte ein bisschen bisschen mehr auch Regeltiefe da drin haben, dann bin ich halt eher bei Era of Tribes. Dann ist es viel da auch. Und dann gibt es unterschiedliche, ob ich mich auf Wasser bewege, auf Stein, ob ich mich an einem historischen Schlachtfeld befinde, ob ich als generiere. Also das sind so ein bisschen kleinteiligere Sachen. Lohnt sich aber meiner Meinung nach, wenn man Bock drauf hat, mal sich mal so 6 bis 8 Stunden mal dem Lernen eines solchen Spiels zu widmen.
Easy. Und
das Spielen dann nachher ist dann so bei 3 Stunden.
Okay, cool. So, dann, was aber im Weltraum ist, worüber wir, was ja wahrscheinlich jeder und jede von euch sich gedacht hat, worüber wir auch noch sprechen müssen, worüber immer alle sprechen, wenn es um Eclipse geht, ist Twilight Imperium. Ja. Es gibt diverse Videos, wo das verglichen wird. Es gibt wahrscheinlich auch diverseste Blogbeiträge und auch in allen möglichen Podcasts ist es schon weit und breit diskutiert worden. Auch wir haben das immer wieder angedeutet. Aber jetzt, wo wir über Eclipse reden, müssen wir natürlich über Twilight Imperium auch reden. Genau wie wir über Twilight Imperium und über Eclipse reden werden. So ist es einfach.
So ist es einfach.
Ja. Wir fangen nochmal von vorne an. Twilight Imperium ist auch ein 4X-Spiel, vor allem mit der Erweiterung in der 4. Edition. Die Prophezeiung der Könige ist ein Explorationsteil dazugekommen. Einer, der meiner Meinung nach auch sehr gut funktioniert. Man hat Hexfelder, man hat einen Weltraum, man hat Plastikschiffe, die würfeln, wenn sie kämpfen. Und das war's dann auch schon.
Nein, man hat noch Technologien.
Ja, man kann auch, ja, man kann, forschen kann man auch, gut. Ja, das, und dann war es das aber auch schon.
Und man hat eine sehr übersichtliche Anzahl an Ressourcen.
Ja, das, ja, genau, aber das ist auf jeden Fall ja anders, ne? Also man hat auf jeden Fall ganz anders, geht man mit Ressourcen um.
Ja, aber es ist halt nicht so, dass ich Unmengen, also sowohl bei Eclipse als auch bei Twilight Imperium habe ich nicht Unmengen an Ressourcen, die ich halt, also die Ressource kann das, die kann das, was ja manche Spiele dann doch auch haben, dass es jede Ressource, also es gibt 18 verschiedene Ressourcen, die haben 24 verschiedene Funktionen, wie sie eingesetzt werden können. Nee, das ist schon sehr reduziert bei beiden Spielen.
Ja, wobei, aber ich finde, bei Eclipse ist schon noch mehr Variation da drin. Ne? Du kannst dich explizit entscheiden, ich möchte mehr forschen, also stecke ich mehr in die Forschungsressource.
Absolut, absolut. Da ist es noch mal ein bisschen runter reduziert bei Twilight Imperium, weil man im Prinzip ja eigentlich nur eine Ressource hat, die man ausgibt.
Genau, die andere Ressource, die gar keine Ressource ist, sondern Einfluss, die ist für ganz andere Sachen da, aber ja.
Genau.
Auch das in beiden wird zwar geforscht, aber wer gerne viel forscht, der ist, wird bei Twilight Imperium auf jeden Fall nicht so richtig glücklich. Bei Eclipse hat man halt echt ohne Ende Forschung, weil das Forschen nur limitiert ist durch deine Aktion, die du in den Forschen steckst und das Geld, was du dafür ausgibst, also deine Forschungspunkte und dann kannst du auch Geld dafür ausgeben, wenn du möchtest. Aber bei Twilight Imperium ist das Forschungstempo im Grunde sehr, sehr strikt vorgegeben. So, das Max, also wenn man sagt, man in so einer Partie, die über 5 Runden, sagen wir mal, geht, 4 bis 6 Technologien kannst du da erforschen, realistischerweise.
Ja, während ich bei Eclipse hoffentlich am Ende so zwischen 8 bis 11, 12 Forschung raus.
Ja, gerne auch mehr noch, ne? Also wenn man es drauf anlegt, dann geht auch noch mehr, weil es ja auch einfach dann bare Siegpunkte sind.
Ja, also das stimmt. Also die Möglichkeiten zu forschen sind bei Eclipse schon deutlich häufiger und bei Twilight Imperium tut eine falsche Forschung, die ich gemacht habe, richtig weh. Bei Eclipse ist mir egal.
Ja, weil im Grunde so richtig falsch. So ganz falsch kann es da eigentlich nicht sein. Und bei Twilight Imperium ist das auf jeden Fall deutlich teurer zu spüren. Gut, das sind so jetzt, das klingt so ein bisschen, okay, was kann das eine besser als das andere? Aber ich glaube, was noch viel wichtiger ist, ist herauszustellen, dass beide Spiele und das, ich weiß gar nicht, ob das in den, in diesen ganzen Vergleichen werden immer so dieser, okay, wie ist der Kampf hier, wie ist der Kampf dort, wie viel forsche ich da, ist Exploration in diesem Spiel vorhanden. Aber was für mich den Hauptunterschied macht, das Spielgefühl ist fundamental anders in beiden Spielen.
Ja, ich bin, wenn ich Eclipse spiele, also es gibt nicht den Moment, habe ich bei mir noch nicht festgestellt, wo ich sage, spiele ich jetzt Eclipse oder spiele ich Twilight? Also das ist halt komplett andere Grundstimmung, das ist komplett anderer Spot, der getriggert wird in meinem Spiele-Gaumen. Das ist so weit voneinander entfernt, weil Eclipse deutlich mehr Bauch und ich gucke von Runde zu Runde, was gerade möglich ist, was ich aufgedeckt habe. Und ich spiele viel, viel lockerer und viel, viel weniger Meta. Ich mache das mehr für mich und bin da deutlich einfacher, auch emotional weniger involviert als bei einer Runde Twilight Imperium. Nicht das ohne Wertung. Das ist halt einfach eine Beschreibung jetzt gerade. Soll nicht heißen, dass das bei Twilight Imperium cooler ist oder besser, sondern es ist was komplett anderes. Wo ich bei Twilight Imperium wirklich mich darauf einlasse, wer sind meine Nachbarn links und rechts? Was sind deren, was spielen die für Meta? Was können deren Ziele sein? Was können die mir vielleicht Gutes, was können die mir auch Schlechtes? Das habe ich bei Eclipse nicht. Da weiß ich halt, das ist denen ihr Slice. Und da gehe ich auch einfach rein, wenn ich das möchte. Und wenn die damit ein Problem haben, dann spielen wir 2 Stunden, dann plastiken wir das aus und dann ist das okay. Bei Twilight Imperium kann das, und dann ist das ein Aspekt bei Eclipse. Das ist, macht mir nicht mein Spiel aus. Wenn ich sowas bei Twilight Imperium anfangen würde, so ein Räuber Twilight Imperium zu spielen, wie Räuber Schach oder so, dann werde ich da keinen Spaß dran haben an dem Spiel, weil das wird komplett gegen mich wahrscheinlich laufen, das Spiel, weil ich das gar nicht kann. Ich kann das, habe dazu gar nicht die Möglichkeiten, das so zu tun. Ja, das war so, ist so hoffentlich ein bisschen gekommen, wo ich da die ganz, ganz krassen Meta-Unterschiede sehe. Und dann geht's immer weiter runter, weil das zieht sich so durch das komplette Spiel hindurch durch, in der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind. Und ich glaube, wenn man Deng und den Tuco, wenn man die nebeneinander setzen würde und sagen würde, was für Ideen habt ihr für das Spiel gehabt, dann werden die komplett unterschiedliche Dinge antworten.
Ja, denke ich auch. Ja, also gerade so das Vorfeld, also der Unterschied ist da vielleicht auch darin, und das ist nicht nur bei uns so, wenn wir Twilight Imperium spielen, sondern es ist eher üblich, dass man das so macht. Da fängst du halt nicht irgendwie abends um 12, nachdem du das eine Spiel weggepackt hast und die Hälfte der Gruppe schon gegangen ist, ach komm, lass kurz noch Eclipse spielen. Sondern die TI-Runde wird halt 2 Wochen im Vorfeld organisiert. Ne? Da wird geguckt, wo spielen wir das. Da wird der Draft im Vorfeld gemacht, um die Spielzeit zu reduzieren. Und durch die deutlich längere Spielzeit bei Twilight Imperium, also die Runde, was haben wir? Ich bin hier um 8:15 losgefahren und ich war um 8:30 abends wieder zu Hause. Gut, da bin ich nach Köln gefahren, habe den Dennis eingesammelt, aufgebaut, Mittagessen gemacht und so. Aber das ist halt eine zeitlich ganz, ganz andere Dimension. Und da ist auch die Interaktion in der Gruppe, zumindest so wie wir es spielen, also ist natürlich jetzt kein kompetitiver Turniermodus, den wir da veranstalten, sondern wir wollen eine gute Zeit haben. Und da ist auch viel wichtiger, gegenseitig darauf zu achten, dass auch alle eine gute Zeit haben und einem nicht das Spiel so, habe ich jetzt mal Bock drauf, ich mache jetzt dem Dennis das Spiel kaputt, dann sitzt er halt 8 Stunden hier rum, ne, und guckt zu und ist grumpy, zu Recht. Und das passiert halt bei Eclipse nicht, weil, wie gesagt, das ist nach 2-3 Stunden vorbei, da hat man sich auch mal gezankt vielleicht und irgendwas kaputt gemacht, was nicht kaputt gemacht werden sollte, aber das hat halt eine ganz andere Dimension.
Ja, aber also auch da, wenn mir jemand bei Eclipse meine großen Schiffe wegnimmt, dann ist das sehr ärgerlich, aber im schlimmsten Fall baue ich sie in der nächsten Runde wieder neu. Sehr wahrscheinlich. Und sie haben alle ihre Ausstattung dann noch. Es kommt quasi genau das gleiche Plastik wieder auf den Tisch, halt hinten in meinem Heimatsystem, und dann brauche ich vielleicht eine Runde, um wieder dahin zu kommen, oder auch von mir aus auch 2 Runden, je nachdem, was ich gemacht habe. Und das ist ärgerlich, aber das ist okay. Das macht mir nicht mein Spiel kaputt. Wenn mir jemand wie so ein Brettspielpony das Flaggschiff wegnimmt, obwohl man sich darauf verlassen hatte, dass man eigentlich gut miteinander kann, dann kann man da schon sehr salty werden und sagen so...
Über Monate hinweg.
Nee, das ist noch die nächsten 10 Jahre, werde ich das noch erzählen. Es ist halt einfach ein emotional anderes Ding. Und nochmal, ich möchte das ganz klar sagen, das ist nicht keine Wertung da drin. Das ist ein Unterschied in dem, was ich spielen möchte. Wenn ich ein cooles Spiel an einem Abend durchzocken möchte, 2 Stunden, 3 Stunden mit ein paar Freunden eine super coole Zeit haben möchte, dann spiele ich Eclipse und kann mich nebenher noch unterhalten, ne, was ist so gewesen am Tag, in der Woche, bla bla bla, und dann macht jeder so seine Züge und ach, guck mal hier, cool, was hast du da gemacht, und oh, hier, es ärgert mich, aber das ist ein ganz anderes Spielgefühl, als wenn ich sage, ich stehe hier um 5.30 Uhr auf, weil ich um 7 Uhr mit dem Zug fahren muss, damit der Dirk mich in Siegburg abholt, damit wir nach Köln fahren können, um 8 Stunden Netto-Spielzeit ein Spiel zu spielen, was Brutto-Spielzeit über 9 war, wo ich mich darauf vorbereitet habe ein bisschen, wo die anderen sich darauf vorbereiten, wo wir wirklich darauf achten, wenn neue SpielerInnen dabei sind, dass die auch vernünftig mit reinkommen und eben nicht ausgenommen werden und nicht verarscht werden und nicht Leidtragende sind dessen, dass andere dann vielleicht erfahrener sind und die sagen können, das ist ein guter Deal. Und dann auch da sagen, so, nee, pass mal auf, das würde ich halt nicht machen oder das würde ich halt schon machen oder das kannst du machen. Oder und das auch vollkommen okay ist, weil man sagt, ey, wir arbeiten hier zusammen. Es ist vollkommen okay, dass wir zusammenarbeiten, weil wir beide davon super hart profitieren können. Also ich habe ja mit Tina, neben Tina gesessen, von Pile of Happiness, schöne Grüße. Und wir haben von Anfang an gesagt, wir arbeiten hier gut zusammen, an unseren Grenzen wird es keinen Krieg geben, wir können über alles sprechen, was passiert. Und dann hat sie mir ein System aus meinem Slice weggenommen. Und normalerweise ist das eine Kriegserklärung, aber für uns war es, in dem Moment haben wir es ausdiskutiert, dass es okay ist, das zu tun. Und das hat funktioniert und es war kein böses Blut dabei.
Genau, also ganz wichtig ist, dass es wertfrei hier ist. Das eine ist, so, klar, persönliche Präferenzen hin und her, aber was wir euch so ein bisschen mitgeben wollen, diese beiden lassen sich ganz, ganz schwer vergleichen. Und man muss einfach sagen, habe ich jetzt heute Lust auf so ein, auf das eine Gefühl oder Lust auf das andere Gefühl? Im Zweifel habt ihr einfach beides im Regal stehen und dann guckt man halt, wie es ist oder eben nicht.
Also, ne, was ich vorhin kurz mal gesagt habe, das empfinde ich wirklich so. Ich kann mir überlegen an einem Abend, ob ich Eclipse oder Blood Rage spielen will. Dann sitze ich davor und überlege mir, das eine, habe ich das eine mehr Lust oder das andere mehr Lust und habe bei beidem eine ähnliche Spielzeit und auch eine ähnliche Gruppe vielleicht, mit der ich das spielen würde und kann dann wirklich vielleicht entscheiden. Das würde ich zwischen Eclipse und Twilight Imperium niemals tun und ich finde, es wird beiden Spielen nicht gerecht, wenn man sie ständig immer wieder in eine Suppe reinwirft und guckt, was dann da rauskommt.
Ja, genau. Es gibt auf jeden Fall Platz, guten Platz für beide Spiele in der Sammlung, weil sie im Grunde unterschiedlich genug sind und sich eben nur leider das Thema grob teilen.
Ja.
Gut, das der Hinweis an dieser Stelle. Dann haben wir es, oder Dennis?
Ich glaube, ja. Also ich finde nochmal, ich möchte da eine ganz große Lanze brechen für Eclipse. Ich finde es ein super Spiel für einen coolen Abend und genau das ist es. Und lasst euch da nicht blenden von der Größe der Packung, von dem, was viele andere erzählen, vielleicht auch mit, weiß ich nicht, wie tief das ist oder so. Nee, es ist einfach ein cooles Spiel für einen coolen Abend. Und wenn ihr an Blood Rage Lust habt und Spaß habt, bin ich sehr davon überzeugt, dann könnt ihr auch an Eclipse Spaß haben, wenn das Thema nicht euch irgendwie abschreckt. Aber auch da, meine Güte, das ist jetzt, wie Dirk gesagt hat, ist jetzt auch nicht die tiefe Story da drin. Nee. Also ist jetzt nicht so, als müsste ich mich da super identifizieren mit den Völkern, die ich da habe. Das ist einfach sehr unemotional, was die Bindung zu dem Spiel angeht. Ich kann halt einfach nur sehr viel Spaß mit dem Spiel haben.
Genau, und es ist auch sehr belohnt, ne? Das haben wir vielleicht noch gar nicht.
Absolut,
ja. Ne, dieses Forschen, man kann viel forschen, man kann diese Schiffe ausbauen, ist wirklich ein super belohnender. Und dann hat man das endlich alles da reingefummelt und dann baut man sein Schiff und dann fliegt das da rum und tut irgendwas. Ja. Das ist prima. Das hat viele sehr belohnende Elemente, das Spiel. Daher, ja.
Egal, wo ihr in diesem Spiel hinpinkelt, da wächst überall ein Baum. Braucht ihr keine Angst haben.
Danke, Dennis. Dann kommen wir damit zur Autofrage. Und weil es alles so schön lustig gerade ist, haben wir uns überlegt, was sind denn unsere lustigsten Sci-Fi-Filmmomente, Dennis?
Ja, dann möchte ich die erste bis zur letzten Minute des Films Mission to Mars nehmen. Also dieser ganze Film ist, wenn auch sehr unfreiwillig, ein einziger Witz. Es soll eigentlich ein Science-Fiction-Thriller sein, eine Rettungsmission. Da soll eine Gruppe fliegt zum Mars und Amerikaner und soll da den Mars besiedeln und bewohnbar machen für nachfolgende Forschungseinheiten. Und dann passiert aber ein großes Unglück und die werden angegriffen von einer außerirdischen Entität, außerirdischen Mechanik, Schutz, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sterben aus dieser ersten Mission alle bis auf einen. Und diese eine setzt dann einen Funkspruch an die Erde ab und sagt, sie sind tot, sie sind alle tot. Und darauf denkt natürlich niemand, meine Güte, da ist einer durchgedreht und hat alle umgebracht und jetzt müssen wir uns mal überlegen, was wir in Zukunft mit diesen Missionen machen, sondern nein, man schickt sofort eine Rettungsmission los und diese Rettungsmission hat natürlich auch ein Ehepaar involviert und dieses Ehepaar Davon stirbt dann auch einer tragisch und es ist unglaublich albern, wie diese Person stirbt, weil sie im Wert eines Weltraumspaziergangs darüber diskutieren, 10 Minuten lang, ob sie die Person jetzt noch retten sollen oder nicht. Und am Ende entscheiden sie sich dann doch hinterher zu fliegen, die Person zu retten. Und das abgeschossene Rettungsseil ist 10 Zentimeter zu kurz, während diese Person wegtreibt, wo man denkt, so hättet ihr nicht diskutiert, sondern hättet sofort die Rettungsmission gestartet, wäre das nicht nötig gewesen. Aber man merkt, dass sie nur für eine Woche Geld für Tim Robbins hatten. Der musste an der Stelle einfach sterben und ihnen ist nichts Dümmeres eingefallen. Und anschließend landen sie mit einem Satelliten auf dem Mars. Also ich weiß nicht, also ich bin jetzt kein NASA-Experte, ich bin auch kein Weltraumexperte, kein Physiker, aber auch kein Ingenieur, aber wenn ihr irgendwas davon seid, bitte erklärt mir, wie man mit einem Satelliten eine koordinierte, geordnete Landung auf einem Planeten stattfinden kann. Und von da an wird es immer dümmer und dümmer und dümmer. Und ich habe sehr gelacht in dem Film im Kino. Wir waren damals im Kino drin. Ich glaube, wir waren 8 oder 10 Menschen. Wir haben zufällig noch eine Gruppe von Freunden getroffen da. Wir sind zu dritt reingegangen und das waren dann 4 andere. Also so 10 werden wir gewesen sein, 7 in unserer Gruppe zufällig. Und wir 7, wir haben nur gelacht. Und eigentlich war ich da in dem Alter, wo mich jeder Kinofilm mit Sci-Fi noch sehr begeistern konnte. Aber den fand ich schon als junger Mensch sehr albern.
Sehr schön. Gut, ich werde gar nicht so lange, du hast jetzt viel gesprochen darüber, ich werde einfach nur das Wort Instant-Kassetten nennen und das ist aus einer Parodie, sage ich mal, und vielleicht gibt es ja im Abspann irgendwas, was das auflöst. Und falls ihr nicht so weit hören wollt, könnt ihr ja uns schicken, wo das Wort, woher Instant-Kassetten und was daran so lustig ist, herkommt. So. Das war's.
Ja, aber dann noch ein letzter Aufruf, wo wir gerade über die Abspannen sprechen. Ihr helft uns sehr, selbst wenn ihr keine Lust habt, so lange uns zuzuhören, wenn ihr einfach bis zum Ende stumm den Podcast durchlaufen lasst. Das hilft uns sehr für unsere Statistiken. Deswegen macht das gerne. Also wenn es euch nach einer halben Stunde auf den Keks geht, einfach den Ton ausdrehen am Gerät, wo ihr den Podcast hört und ihn einfach durchlaufen lassen. Das hilft sehr.
Das hilft mehr als Bewertungen, haben wir jetzt gehört. Ja. Das ist ja immer irgendwie schwarze Magie und Voodoo, aber scheinbar ist das für die Algorithmen besser. Whatever. Ja.
Gut. Dann nochmal bitte die Aufforderung, gebt uns Feedback. Vor allen Dingen sollen wir uns tiefer mit dem Thema Kickstarter beschäftigen. Da schreibt gerne auf den Discord. Ob ihr das möchtet, ob ihr euch das wünscht, in welcher Form ihr euch das wünscht, ob wir das mal tiefer betrachten sollen, mit dem Hinweis darauf, dass wir das dann auch versuchen, nicht flach zu machen, sondern uns Mühe geben wollen, dann sehr wertvollen oder auch einen sehr tiefen Einblick in das ganze Thema zu geben.
Ja, wenn ihr das hören wollt, machen wir das gerne.
Genau. Nicht sofort, aber dann mit Vorbereitungszeit wollen wir das dann.
Aber bald.
Bald machen. Innerhalb der nächsten Monate. Nicht Jahre, Monate.
Monate, ja. Gut. Super, Dennis. Ich danke dir.
Danke
dir. Und vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Und wir hören uns schon bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald.
Es gibt eine neue Erfindung auf dem Videomarkt.
Tatsächlich?
Ja, Instant-Kassetten. Die können Sie schon im Laden kaufen, bevor der Film abgedreht ist.
Ach, ich habe ihn gefunden, Sir.
Vorzügliche Arbeit, Corporal. Legen Sie ihn ein.
FBI-Warnung?
Das kann man noch nicht sagen. Gehen Sie auf schnellen Vorlauf.
Fertig zum schnellen Vorlauf?
Schneller Vorlauf, Marsch!
Befehl ausgeführt, Sir.
Versuchen Sie es mal hier. Stopp!
Was ist denn das für eine eigenartige Szene?
Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen?
Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt.
Ja, und die Vergangenheit?
Die ist vorbei.
Seit wann?
Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt.
Zurück in die Vergangenheit.
Und wann?
Na jetzt.
Jetzt?
Jetzt.
Das geht nicht.
Wieso nicht?
Es ist vorbei.
Seit wann?
Seit jetzt.
Wann wird das damals eigentlich jetzt?
Schon bald.
Wie bald?
Sir, was gibt's? Wir wissen jetzt, wo Sie sind.
Wo?
Es ist der Mond der
Gute Wege. Arbeit. Auf Kurs gehen und unsere Ankunft vorbereiten.
Wann?
Genau 19 Uhr,
und Sir. Schon morgen Mittag, 12 Uhr, werden Sie unsere Gefangenen sein.
Wer?